Du, Reini, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesem angebrochenen Nachmittag?
Boah, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die Corona-Häppchen bei mir so eine Lücke hinterlassen.
Tja, zum Glück wird die neue Folge von Alliteration am Arsch ja wieder von Dildo King gesponsert. Und in deren Sortiment findet sich was, um jede Lücke zu füllen.
Dildo King hat jetzt übrigens auch Masken im Angebot. Wird ja bald Pflicht.
Oh, schön. Das bietet sich an. Also viel Spaß mit der neuen Episode Alliteration am Arsch. Präsentiert von Dildo King.
Tada!
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ja, bitte. Guten Tag, Herr Hoggi.
Oh, ich habe ganz schmutzige Hände. Hallo.
Hallo. Ja. Entschuldigung, warum sind Sie eigentlich hier?
Nun, ich bin ein Vertreter der Bitbank AG und hole heute Ihren Kooperationsvertrag ab. Den nehme ich dann direkt zum Notar mit.
Ah, ja, das stimmt. Nur einen Moment, ja?
Spielt er gerade was auf der Panflöte oder was ist jetzt los?
Er guckt sie an, wie sie was aus dem Ordner sucht und jetzt kommt gleich die Stimme. Wir wissen alle, wer zu ihm spricht.
Ganz ruhig bleiben, Max. Bleib ruhig. Keine Aufregung.
Na, was haben wir denn da, Max? Sieht aus, als ob die Kleine auf Betriebstemperatur ist.
Nein.
Los!
Du schon wieder.
Das ist die Gelegenheit auf einen kleinen Pick.
Nein, das geht nicht.
Max, geht das schon wieder los?
Das ist doch krank.
Nein, das ist geil, Max.
So einer bin ich nicht.
Oh, Moment.
Der Duft ihrer nassen Möse liegt noch in der Luft. Jetzt pack deinen Bumsknüppel aus.
Aber sie ist eine schöne Frau.
Los, Maxi.
Sie verdient Liebe und Zuneigung. Jeder Mensch sehnt sich danach.
Komm, du holst jetzt deinen Schwanz raus und wickst ihn dir schön steif. Oh, die sieht doch zum Anbumsen aus. Attacke.
Ja, das ist,
willkommen zurück, meine Lieben. Ich bin nachhaltig verstört und ich hätte nicht gedacht, dass ich das im Rahmen von dieser Scheiße mal sagen würde.
Möchtest du das Video dazu haben?
Nein, also höchstens aus dokumentarischer Sicht würde ich es sichten. Weil, Reini, das ist ja, der Max hat ja wirklich mit sich gekämpft. Ich habe sogar, das Erschreckende ist, ich habe sogar die Stimme von dem blöden Wichser. Ich weiß, wie der aussieht, das ist erschreckend. Das ist der Bums-Bums-Max. Oh Mann, Reini, ey, wir sind wirklich verrohte Typen.
Ja, das,
hör mal, war da zwischendurch eine Tonstörung oder hat sie zwischendurch was auf dem Keyboard gespielt?
Nee, das ist, also die Gesamtszene ist so, er kommt halt rein und sie überrascht sie fast, wie sie sich mit einem großen rosanen Dildo selbst befriedigt, den es bestimmt auch bei Dildo King gibt.
Achso, sie war währenddessen gerade tätig.
Ja, aber ich glaube, er hat es nicht mitbekommen, aber sie hat den auf dem Schreibtisch stehen lassen und in dem Moment, wo er ihn sieht, fängt sein Penis an, zu ihm zu reden. So ein bisschen angelehnt an harte Jungs, glaube ich.
Im Endeffekt, was für eine lebensnahe und nachvollziehbare Situation.
Wer kennt das nicht, ne? Man geht irgendwie in ein Büro, holt ein Schreiben für einen Notar ab und,
auf einmal sagt der Penis zu einem, Kuckuck, mein Schatz, was ist denn hier los?
Und dann, Da könnte man doch mal.
Da könnte man doch mal. Das ist wirklich eine Situation, die mir auch persönlich oft schon in meinem Leben passiert ist und wo ich dann jedes Mal verunsichert war. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Boah, Reini, Alter, was für eine unfassbare Scheiße.
Ja, aber vielen Dank, dass wir das zugeschickt bekommen haben. Wir bekommen nämlich immer noch zwischendurch Pornodialoge zugeschickt. Es ist mittlerweile schon lange, lange her, weil die Corona-Häppchen dazwischen gegrätscht sind. Ich habe auch leider nicht mehr auf dem Plan, von wem es war. Ich sammle die in so eine Liste und sucht dann immer was Schönes raus.
Schön, dass ihr Reinis Leben besser macht. Also ja. Reini, ich meinte aber, ich hatte hatte eben noch so ein Störgeräusch dabei. Wahrscheinlich habe nur ich das gehört. Wenn ihr das zu Hause gehört habt, das klang so, als würdest du währenddessen einen Zahnarzt
benutzen. Nee, das gehörte dazu. Das gehörte dazu. Das, also ich habe zwischendurch ein bisschen, da sind noch so Tonbetten drin, wo er sie irgendwie anguckt, wie sie was aus dem Regal holt oder so. Die habe ich rausgeschnitten. Aber dieses Kratzen und so gehörte mit dazu. Da durfte sich der Tontechniker einmal richtig austoben. Also, ne, immer nur, nein. Ne, diesmal durfte er ein bisschen was drunter legen.
Ich habe ja Freunde, die waren mal, also wirklich aus meiner Schulzeit, aus meiner Unizeit damals, Sepp und Phil, meine lieben, schönen Grüße an euch, die waren damals beim Porno, bei so einem Kamasutra-Porno waren die Beleuchter.
Ja, ich hatte mal einen Bekannten, also den, das war leider nur ein flüchtiger Bekannter, den ich über ein paar Freunde kennengelernt habe, der hat Pornos synchronisiert.
Oh, der wäre jetzt echt gut, ne? Ja. Reini, wäre das nicht was, dass wir beide mal Schwulporno, wir beide das wäre das Nächste, was wir beide jemals an Sex miteinander hätten.
Ich fände es ja immer noch toll, also wir haben ja gesagt, ne, mit der Werbung und so, würde es einen Porno geben, der nach uns benannt ist, also nach diesem Podcast irgendwie Alliteration im Arsch oder so, ich würde das Vorwort sprechen. Definitiv.
Das würde auch deine Seriosität in deiner Universitätsanstellung als Professor erhöhen.
Meine Seriosität ist eh schon im Arsch.
Die also ist
meine,
im Arsch, oder?
Ich hab meine letzte Vorlesung damit angefangen, dass ich mit meinen Studenten über Screensharing mir den Wikipedia-Artikel zum Thema Verantwortungsdiffusion durchgelesen habe, weil mir niemand eine Frage gestellt hat in der letzten Woche.
Du musst kurz erklären, woran das lag. Du hattest eine Aufgabe gestellt, der du gefragt hattest, sie sollen sich melden.
Ja, ich hatte gesagt, für die nächste Vorlesung, also die müssen ja gerade sehr viel in Heimarbeit machen, also eigentlich alles, die müssen halt, ich meine, das muss man im Studium immer, aber es gibt halt nicht die klassischen Vorlesungen, sondern nur diesen Videokram und damit wir irgendwie uns mal zusammen auf was vorbereiten, hatte ich gesagt, so bis zum Abend vor der nächsten Videokonferenz schickt mir jeder mal bitte die Aufgabe, an der er gerade arbeitet, beziehungsweise wo er was erklärt haben möchte und dann sammle ich mal so ein bisschen und guck mal, was wir am besten, also angelegt an das, was sie gerade machen, irgendwie zusammen uns das mal angucken, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich denen irgendeinen Stoff aus diesem Abschnitt erkläre, aber die alle da noch nicht angekommen sind, sondern sich irgendwo anders die Zähne ausbeißen. Ja, hat Reini, exakt keiner gemacht.
So, Alter, das ist aber auch so süß naiv, ne? Ohne Scheiß. Das ist wie unser Prof früher, der auch sagte, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Reini, ich habe 14 Semester studiert. Ich habe mich nie bei irgendwem gemeldet.
Es ist nicht
gemeldet.
Jeder so ein faules Schwein wie du. Oder ich. es sind tatsächlich Leute dabei, die sich melden, die dann irgendwie mir auch Mails schreiben oder so und gerne was erklärt haben möchten. Da freue ich mich tatsächlich drüber. Ich verstehe mittlerweile auch, warum sich damals die Profs darüber gefreut haben, weil es ein Mindestmaß an Interesse zeigt.
Ja, aber Reini, das machen doch wirklich nur die Schleimer.
Nee, ein paar, also hier sind tatsächlich ein paar, die wirklich große Lücken ist falsch, aber die halt.
Große Lücken, die du stopfen willst, Reini? Meinst du das damit?
Nein. Die hier und da was nachzuholen haben und wo es wirklich gut ist, denen nochmal was zu erklären und so. Und das funktioniert auch gut. Aber ja, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, im normalen Unibetrieb und so ist das ja auch so, wenn du in der Vorlesung sagst, hat noch jemand eine Frage? Nein, gut, dann machen wir jetzt Feierabend. Das kannst du ohne Atempause Reini, aber, in einem so durchsagen.
Das ist, ohne Scheiß, da ist aber auch der soziale Druck extrem hoch, weil, sagen wir mal ehrlich, wer hat, also die von uns in der Schule oder die uns aus dem Studio noch kennen, diese Frage des Profs am Ende, hat noch jemand eine Frage oder wir machen Feierabend? Der Kackvogel, der dann aufgezeigt hat, um die Veranstaltung für alle noch länger zu machen, als sie sowieso schon war.
Aber ich glaube, das kommt.
Nein, das
kommt auf den Studiengang an. Ich weiß nicht, hattest du in deinen Vorlesungen früher Anwesenheitspflicht? Wir sind ja aus einer Zeit, wo sowas noch gab.
Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich hatte das in manchen Veranstaltungen und wir hatten nur eine Studentin, oder wir hatten einige Studenten, aber eine, mit der ich befreundet war, die liebe Helen, die ist wirklich zu allem hingegangen. Und Helen war herzensgut, aber auch ein bisschen naiv und hat sich dann einspannen lassen, nicht nur eine Person, sondern gleich 20 aufzuschreiben.
Ach so, die Geschichte, ja.
Und
dann,
genau,
ja.
Und saß sie alleine in dem leeren Hörsaal mit der Professorin. Es standen aber 20 Leute auf der Liste. Und sagen wir es mal so, es brauchte kein Genie, um herauszufinden, woran das liegen könnte.
Ja.
Und Helen hat richtig Stress damit bekommen.
Also bei uns war es so, dass es generell nirgendwo Anwesenheitspflicht gab, außer im Praktikum. Da musstest du, also wenn du irgendwie Praktikumsversuche machen musstest, so Laborpraktika oder so, da musst du halt anwesend sein. Bei allem anderen war es scheißegal. es interessiert den Professor auch nicht. Es ist auch jetzt, also das mag böse klingen, aber mir ist es auch scheißegal, ob meine Studenten zur Vorlesung kommen oder nicht. Wir sind nicht mehr im Kindergarten oder in der Schule. Das ist halt deren Sache, ob die kommen oder nicht. Meinetwegen, also wenn die gut damit zurechtkommen, können die sich auch ein Buch nehmen, sich in die Sonne fläzen und da lernen. Das ist mir vollkommen egal. Also, ne, gibt halt keine Anwesenheitspflicht. Und daher, ne, wenn am Ende noch jemand eine Frage stellen möchte, kann der Rest ja auch einfach gehen. Und jetzt in dieser Videokonferenz noch einfacher. Da klickst du auf, oh, die Verbindung ist schlecht. Schade.
Reini, du musst dich emotional im weitesten Sinne davon lösen, dass das bedeutsam ist, ob die Bock haben oder nicht. Also siehst doch mal so, wenn die keinen Bock haben und nehmen nicht teil, ne?
Ja.
Ja, what the fuck? Dann fallen die halt durch die Prüfung und deren Problem, so weißt
ja,
du?
Ja, richtig, aber trotzdem, also ne, du als Dozent oder auch als Vortragender oder so, du gibst dir ja Mühe mit dem Kram, den du gemacht hast, ne? Also ich habe ja, wenn ich eine Vorlesung mache, ne, die anderthalb Stunden geht, dann habe ich vorher mindestens die gleiche Zeit zu Hause gesessen und Sachen vorbereitet, ne? Und wenn es wenig Interesse, also zum Glück ist es hier anders, mir reicht schon, wenn zwei Leute dabei sind oder so, die irgendwie Interesse haben oder Fragen haben oder so, aber wenn du wirklich anderthalb Stunden gegen eine ruhige Wand redest, ne, dann denkst du dir auch irgendwann so, boah, warum habe ich das überhaupt gemacht? Also es kommt halt, also wenn es scheiße läuft, kommt wenig zurück und das ist anstrengend.
Ich kann dir sagen, ja, ich verstehe es. Aber, weiß ich nicht, wären wir anders gewesen damals, Reini?
Nein, kein Stück. Wo hast du im Hörsaal immer gesessen?
Natürlich ganz hinten, Alter. Für letzte den Fall, Reihe, dass wenn ich mich mal, nicht ganz letzte Reihe, weil letzte Reihe war wirklich das Signal so, das hier interessiert mich sowas von proprietär, da habe ich gar keinen Bock drauf, du kannst mich mal am Arsch lecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb der nächsten 5 Sekunden diesen Raum verlasse, liegt bei 99,8%. Das hat man dem Prof ungern, aber ich sag mal so, vorletzte bis vorvorletzte Reihe und weit weg von der Mitte, so dass man auch schön sich außerhalb begeben oder dass man so tun konnte, als wenn man jemand, auf Toilette geht.
Ja, ja, ohne dass jemand aufstehen musste, ne? Auf der anderen Seite habe ich auch mal gesessen.
Ich habe ehrlich gesagt einfach viel gezockt während der Zeit. Also ich habe, weiß ich nicht, ich habe mir alles rausgesucht, was möglich war, auf meinem Billo-Rechner zu gehen, was man spielen konnte. Und habe einfach, wenn es mich überhaupt nicht interessiert hat, ganze Rollenspiele durchgespielt, während der Professor geredet hat.
Also als ich angefangen habe zu studieren, so die ersten beiden Semester, wir dürften ja so grob um die gleiche Zeit angefangen haben, oder? So 2004 rum?
Ja, genau. Ja,
da so um die Zeit. Da war mit Internet ja noch nicht so viel. Also zumindest zu Hause war mit Internet noch nicht so viel. Da war in der Uni, also wenn du in der Uni warst, war das noch so so ein Eldorado, ne? So Bandbreite. Und bei uns war das so, wir haben halt mit dem Laptop, wenn einer einen Laptop hatte, ne, hat man sich halt irgendwie in die letzte Reihe gesetzt, hat irgendwie IRC angeschmissen, die Bots angeworfen, die angefangen haben, irgendwie Klamotten runterzuladen und hat das Notebook halt an der Steckdose unterm Tisch liegen gehabt und hat halt gewartet, dass es das Internet leer saugt. Das war einer der Hauptgründe, im Hörsaal zu sein morgens um 8.
Das ist schon gruselig, oder? Dass man eigentlich wegen guter Internetverbindung gekommen ist.
Ja, irgendwie.
Warum bist du hier? Für welches Fachgebiet interessierst du dich genau innerhalb der Psychologie? Ich interessiere mich für Bandbreitenforschung. Ja. Das ist eine der Sachen, die mich wirklich, wirklich sehr interessieren.
Ja, also ich habe auch, natürlich habe ich auch sinnvoll an Vorlesungen teilgenommen, ne? Und mir auch Sachen angehört und so weiter, sonst hätte ich meinen Abschluss jetzt nicht, weil.
Ja.
Irgendwas bleibt auch immer hängen.
Du musst zumindest jetzt ein bisschen rumlügen, damit dein Universitätsjob gesichert bleibt. Wenn die rauskriegen, dass du eigentlich 10 Jahre lang nur für schnelles DSL in der Uni warst und trotzdem Abschluss gemacht hast, dann ist ganz schnell vorbei mit Professor spielen, dann darfst du wieder den Eismann bei Subway machen.
Ich war verdammt lange da an der Uni, ne? Also ich hatte lange kein Internet zu Hause.
Das ist ein bisschen bitter, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, also, weiß nicht, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, als wir darüber gesprochen haben. Ich hatte meine Mathe-Vorlesung damals in Bochum, als ich noch ich habe ja 2 Semester Maschinenbau gemacht, da hatte ich eine Mathe-Vorlesung in einem Hörsaal, wo die Tür zum Hörsaal vorne neben der Tafel war.
Das heißt,
wenn du gehen wolltest, musstest du genug Eier in der Hose zu haben, um am Prof vorbeizugehen an der Tafel, um rauszugehen. Das haben die wenigsten. Also da war
das,
immer.
Das ist aber schon ein harter Move. Also wenn du einem signalisieren willst, dass du auf seinen Shit mal wirklich gar keinen Bock hast, dann spielst du den Move. Den finde ich allerdings wiederum ganz lustig.
Ja, kannst aber auch, ne, hier der Arzttermin, ne, und so weiter. Also Ausreden, ne, das Übliche. Aber ja, das. Ja, weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt mit der Online-Vorlesung so noch weitergeht. Aktuell tut sich da ja nicht so viel, ne? Also mal gucken.
Du meinst, es tut sich nicht so viel bei der Entwicklung der derzeitigen Situation. Die Kanzlerin hat ja auch ihre Bemühungen zurück oder hat ihre, sagen wir mal, Message zurückgefahren. Wobei ich ja von vornherein der Ansicht war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach noch sehr lange dauern wird uns das scheibchenweise präsentiert,
das wird noch sehr lange dauern. Also man, ich weiß nicht, auf YouTube gibt es ein schönes Video von der Mai, wo die mal die verschiedenen Situationen durchgegangen ist und so. Und das wird noch sehr lange dauern. Die Frage ist nur, was für Konzepte oder Lösungen versuchen wir zu erarbeiten oder finden wir, um so Termine wie zum Beispiel Prüfungen abhalten zu können. Oder sagen wir, Prüfungen fallen dieses Semester aus.
Reini, ich habe an einem Tag, ungelogen, über 30 oder 40 E-Mails von Schülern bekommen, immer wieder die gleiche Form, das gleiche Form anschreiben, unter unterschiedlichen Namen, was mich dann ehrlich gesagt irgendwann auch genervt hat. Leute, wenn ihr meine Unterstützung wollt, schickt mir keine Kettenbriefe. Wenn ihr meine Unterstützung wollt, schreibt bitte, ey, lieber Basti, das und das ist Thema. Und wir hätten gerne deinen Support als Person der Öffentlichkeit, was auch immer. Dann stehe ich euch auch gerne bei. Aber schickt mir nicht so ein sehr geehrter Herr oder Sie. So, weißt du, da habe ich irgendwie keinen Bock, schon keinen Bock drauf, den Rest mehr zu lesen, weil dann ist es irgendwie nicht weit über kaufen Sie dieses Energetisierungswasser hinaus. Also wenn sich jemand noch nicht mal mehr die Mühe gibt, eine Anrede reinzuschreiben, dann gebe ich mir nicht die Mühe, es zu lesen. Ich habe es aber doch gelesen. Und ich war da etwas zerrissen. Also warte mal, ich kann dir die E-Mail vorlesen. Soll ich dir die E-Mail mal vorlesen?
Ja, lies mal vor.
Ich lese dir die E-Mail mal vor. Warte mal. Weil ich habe mich dazu noch nicht geäußert. Und ehrlich gesagt, weil ich davon ausging, dass das auch nicht viel bringen wird. Weil mein Vater hat 40 Jahre mit dem Schulministerium zu tun gehabt. Ne? Aufgrund seines Jobs. Ich weiß ja, was mein Vater gemacht hat.
Ja, ja.
Und meine Mutter auch. Also war ja auch mit dem Schulministerium in Kontakt. Und beide haben, also das Schulministerium mit einer Leidenschaft gehasst, die schon fast beeindruckend war. Also mein Vater hat immer gesagt, da kam wirklich in 40 Jahren nie was Gutes raus. Und hat auch oft recht gehabt. Also ich glaube, da kam wirklich viel Scheiße. Du hattest halt, das Schulministerium, besonders der Schulministerposten, ist immer besetzt von irgendjemandem, der keinen Bock auf Schule mehr hatte und sich dann hat wegbefördern lassen aus dem Dienst und dann irgendwann Politiker geworden ist und gemerkt hat, ist doch viel lustiger, wenn ich meinen ehemaligen Kollegen mal so richtig das Leben versaue. So, also diese E-Mail habe ich ungelogen, das ist jetzt kein Witz, ich kann mal durchscrollen, über 50 Mal an einem Tag bekommen. Ah. Hey, das andere Rede auch schon. Hey, stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler aus NRW und ganz Deutschland haben wir uns bereit erklärt, eine Aktion zu starten, in der wir versuchen, viele Personen des öffentlichen Lebens auf unsere aktuelle Lage aufmerksam zu machen, um diese um ein öffentliches Statement oder Unterstützung zu bitten. Wir Schüler haben Bedenken bezüglich der kommenden Schulöffnung und Abiturprüfung. Folgende Aspekte beunruhigen uns. Erhöhtes Risiko einer Ansteckung für uns und unsere Familien, unfaire Bedingungen, Voraussetzungen, erschwerte Lernbedingungen, Hygienemängel, eventuelle Vorbelastung, erhöhte emotionale Belastung. Wir wenden uns in diesen schweren Zeiten an euch Influencer, Blogger und Künstler, da wir von Politikern dieses Landes NRW keine Unterstützung erwarten können. Wir fühlen uns unverstanden, ungehört und so, als hätten unsere Stimmen keinen Wert. Der Schulabschluss hat in dieser Debatte einen höheren Stellenwert als unsere Gesundheit. Auch fühlen wir uns als Teil eines Experiments der Bundesregierung, da zunächst nur die Schulen in NRW wieder eröffnet werden sollen. So wird offensichtlich getestet, ob die Infektionskurve wieder steigt. Wir bedanken uns herzlich für deine Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, die Schülerinnen und Schüler NRWs.
Oh, da kommt am Ende aber noch eine diese Verschwörungstheorie mit dazu, ne? Also,
ja,
so,
das finde ich auch etwas schwierig.
Ja, etwas schwierig ist da echt nur nett ausgerückt. Also, ne, mal ganz davon abgesehen, dass die Bundesregierung mal gar nichts entscheidet, in welchem Bundesland welche Schule wieder aufmacht. Ne?
Ja, das wissen wir beide. Ich finde es gut geschrieben, also eigentlich kurz und griffig, also völlig okay. Wenn ich es nicht 50 Mal bekommen hätte, dann, also wirklich mein gesamtes Postfach bestand nur noch daraus, da habe ich nicht so Bock drauf.
Also abgesehen davon, dass da am Ende nochmal, wie gesagt, diese Prise Verschwörungstheorie mit drin ist, ich kann das verstehen. Ne? Also ich mache das ja in einer ähnlichen Stufe gerade mit meinen Studenten mit. Das ist ja bei denen nicht anders als bei den Schülern jetzt. Okay, bei den Schülern geht es ums Abi, bei meinen Studenten geht es halt um dieses Fachsemester. Was für manche aber auch wirklich ein Problem ist, weil wenn die jetzt in diesem Semester irgendwie von 8 Scheinen, die sie machen sollten oder 8 Prüfungen irgendwie nur 2 machen können, dann sagt jetzt jeder, ja, ist ja Corona-Krise, kann ja mal passieren. Aber in 2 Jahren, wenn es darum geht, ob sie weiter BAföG bekommen oder nicht, ne, haben das eh alle wieder vergessen.
Richtig.
Da ist es für die ein richtiges Problem. Und ich kann es aber auch verstehen, dass die halt teilweise also bis zu Existenzängsten hin halt Probleme haben und so. Das Problem daran ist nur, für uns zum Beispiel als Dozenten oder auch für die Lehrer, wir sind an der Stelle halt Boten. Wir können selber nichts tun. Ne? Wir entscheiden ja nichts. Wir entscheiden ja nicht, ob wir die Prüfung machen oder nicht, sondern das macht das Ministerium.
Also mir fehlte bei dem Appell jetzt ganz klar, was soll ich denn bitte machen? Also was soll ich jetzt machen? Also dass wir jetzt im Podcast drüber reden, ist das, was ihr wolltet? Oder was soll ich jetzt ein Video posten, wo ich sage, hey Schulministerium NRW, was seid ihr für Wichser?
Genau, macht das die interessiert die sowieso
einen Scheißdreck, wer bin ich denn? Also das ist nett von euch gemeint. Ja, also was soll ich denn tun? Ich habe es nicht verstanden. Also die E-Mail ist ja inhaltlich nachvollziehbar. Ich kann die Sorgen der Schüler verstehen.
Du sollst dich öffentlich dafür einsetzen oder öffentlich sagen, dass du es eine schlechte Idee findest, die Schulen in NRW jetzt wieder aufzumachen.
Okay, ich finde, also gut, dann machen wir jetzt diesen Part kurz abschließend. Ich finde, und das meine ich jetzt unabhängig dieser E-Mail, die ich bekommen habe, halte es für eine extrem schlechte Idee, die Schulen derzeit wieder zu öffnen. Meine Gründe sind jetzt nicht, weil ich glaube, oh Gott, ihr Armen, ihr könnt euer Abitur sonst nicht machen oder sowas, weil wir wissen alle, die meisten fangen erst eine Woche vorher an. Und manche, die das jetzt gerade schreiben, versuchen auch einfach zu vermeiden, das Abitur schriftlich ablegen zu müssen.
Ja.
Völlig in Ordnung, kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch probiert, glaubt mir.
Hätte ich genauso gemacht.
Wir hätten das beide sofort probiert, wenn es auch nur annähernd die geringste Chance wenn die gesagt hätten, hey, okay, du musst das mündliche Abi nicht machen, dafür müsstest du uns aber deinen linken kleinen Finger geben. Ich hätte ihn schon abgehackt, bevor sie gesagt hätten, was sie damit machen wollen. Weißt du, also
ja, oder direkt die Hand abgehackt und gegeben, gefragt, ob du noch eine Note besser haben kannst.
Aber das, was mich jetzt inhaltlich eher beschäftigt dabei ist, ich halte es für eine extrem dämliche Idee, Infektionsschutz durch Distanz und Distanzierung von Menschen zu betreiben und dann die Menschen wieder zusammenzulassen, die man am allerschlechtesten mit Appellen an die Vernunft erreicht, und zwar Schüler zwischen 12 und 18.
Ja,
in dieser Zeit lag ich besoffen mit einer Flasche Korn rum, irgendwo auf einer Wiese rum. Diese Generation ist mit, hey, haltet euch mal schön voneinander fern und bla bla bla, sowieso nicht zu erreichen. Mit 13, 14, 15 kannst du mir am Arsch erzählen, dass das funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht diese Generation, das ist jede Generation.
Das ist jede Generation in dieser Altersklasse.
Das wäre bei uns genauso gewesen.
Genau, das wäre bei uns genauso gewesen. Vernunftbasierte Appelle an diese Generation sind Bullshit und das wird wahnsinnig schief gehen. Und dann lässt man die Kinder wieder zusammen, die Krankheit in ihre Familie tragen. Was soll der Sinn dahinter sein?
Weil du Quatsch erzählst. Also du sagst halt vernünftige Appelle an diese Generation sind Quatsch. Nein, das ist totaler Quatsch. Diese Generation hat es hinbekommen, zum Beispiel mit Fridays for Futures auf die Straße zu gehen und sich für Klimaschutz einzusetzen. Ne? Also ich würde denen jetzt nicht vernunftbegabtes Handeln absprechen, sondern es ist eher der Punkt, wenn du einen Haufen Menschen hast, es ist eigentlich relativ egal, ob die jung sind, ob die alt sind oder sonst was. Ich weiß nicht, ob du Bilder aus dem vom letzten Wochenende oder so aus Berlin gesehen hast, in Parks. Ne, diese Gefahr, in Anführungszeichen, die Corona verkörpert hat, die ist schon wieder so, also von alleine so in den Hintergrund gerückt für viele Leute, dass die im Park zusammensitzen und grillen. Und wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, 12-jährige Schüler hast generell Schüler, die sich, das glaube ich nicht. Also jeder hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, es ist relativ egal, wie alt die Leute sind, die du da zusammenpackst.
Reini, das war jetzt auch eher polemisierend.
Ja, das ist mir doch klar.
Ernst, ne? Also das war jetzt nicht unbedingt komplett ernst gemeint. Natürlich kannst du an viele dieser Schüler mit Vernunft appellieren und die sind eine clevere Generation, die es geschafft hat, was auf die Beine zu bringen, was unsere nicht getan hat. Nämlich anstatt besoffen auf dem Feld rumzuliegen, sich um den Fortbestand der Welt zu kümmern, das muss man wirklich hoch anerkennen. Und ich glaube auch den meisten Schülern, die dabei teilgenommen haben, dass sie die Schule nicht vermeiden wollten, sondern dass es wirklich darum ging, Ne? Also, ja, du weißt, was ich meine.
Und ich,
ne,
glaube auch, ich glaube auch, dass das jetzt so eine Mischung ist. Natürlich sind eine Menge Slacker dabei, so wie wir, die, ne, die halt sagen so, ah nee, Abi muss nicht, ich will noch ein bisschen zocken. aber ich glaube, da sind auch wirklich eine Menge Leute dabei, die sich ernsthaft Sorgen machen, die das halt für eine, ja, schlechte Idee halten. Vor allem, es ist ja immer die Frage, wie sieht's in deren Familien aus? Ne? Angenommen, du bist irgendwie dein
bildungsferner, also, Haushalt, du hast nicht die Möglichkeit, an Dings dran zu kommen, an einen ordentlichen PC, um beispielsweise Homelearning zu machen. Ich weiß, dass viele Schulen versucht haben, das zur Verfügung zu stellen.
Oder du wohnst mit deinen Großeltern zusammen oder so. Ne? Oder irgendwie sowas.
Sind wir in einem Steven Spielberg-Film aus den 80er Jahren rein? Wer wohnt denn hier mit seinen Großeltern?
Nein, aber oder irgendwie, weiß ich nicht, die Großeltern wohnen im gleichen Haus oder du hast irgendwie Eltern, die zur Risikogruppe gehören. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, deine Mutter, dein Vater ist irgendwie Asthmatiker oder so. Da wäre ich jetzt auch nicht geil drauf, wieder in die Schule zu gehen.
War auch ein Spaß. Komplett nachvollziehbar. Ja, ja. Erstens, eventuell, du kommst aus dem Haushalt mit einer Risikoperson etc. Das ist einfach eine bescheuerte Idee. Ich verstehe dieses seltsame Hochhängen des Abiturs halt auch nicht. Also mein Vater, der 70 Jahre alt ist und der echt ein gutes Herz hat und ein kluger Mensch ist mit einer viel Lebenserfahrung, der sagte am Telefon zu mir, was für ein Bullshit. Die Schüler haben doch sowieso schon 2/3 ihrer Prüfung abgelegt, durch ihre Noten der letzten 2 Jahre, ne, also plus ihre Klausuren etc. Das heißt, das Abitur, was du dann ablegst, legt ja nur noch mal 1/3 der Benotung am Ende mit drauf. Ja, also niemand hat einen schlechten Durchschnitt am Ende dadurch gerettet.
Die zählten irgendwie vierfach oder so in die Wertung mit rein, die Prüfungen oder sowas. Also es ist nur ein Teil, ne?
Es ist nur ein Teil und ich würde einfach damit warten. Warum kann man das nicht im Herbst machen? Oder warum kann man nicht wirklich ein Durchschnittsabitur machen? Also, wo ist das Problem?
Ja, es ist jetzt auch nicht so wichtig, wie es häufig aufgehangen wird, ne? Also, ja, natürlich ist es wichtig, einen Schulabschluss zu machen und zu haben und so weiter. Aber das ist jetzt, also ich erinnere mich noch dran, als man Abi gemacht hat, fühlte man sich wie der schlauste Mensch der Welt, so in etwa, ne? Man hat ja jetzt, man ist ja Abiturient, man hat ja Abi gemacht, ne? Dann kommt man an die Uni und merkt, ja, was für ein Arsch.
Und man merkt, dass da einfach eine Menge Idioten sind, die auch Abi gemacht haben.
Ja,
und also ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so unfassbar dumm und ungebildet waren und trotzdem Abitur gemacht haben. Das ist noch nicht mal mehr irgendwie, das ist nicht wie eine Professur oder so, wo du sagst, da hat sich jemand richtig reingehängt.
Und ich
kann so einfach Glück gehabt haben, mit dem Strom geschwommen sein.
Also ich habe auch eine Menge Leute kennengelernt, die sehr intelligent sind und kein Abi haben. Ne, oder das nicht gemacht haben, also gar nicht erst irgendwie auf dem Gymnasium oder so waren oder es nicht geschafft haben oder sonst was. Ich habe, als ich die Zeit in Köln gearbeitet habe bei der Softwarefirma, ist der beste Mitarbeiter der Firma, hat nicht mal einen Schulabschluss, weil der halt mit dem System nicht zurechtgekommen ist.
Ne? Muss, also weißt du, muss ja auch einfach nicht. Also du kannst deinen Weg auch, also nee, wir sollten jetzt nicht Leuten entschließen, empfehlen, keinen Schulabschluss zu machen, nicht falsch verstehen.
Bildung ist immer gut, vor allem ist Bildung, wenn man von so etwas sprechen möchte wie sozialem Aufstieg, ist Bildung immer ein guter Weg.
Total. Ne? Und da gibt's auch nichts dran rum zu diskutieren, das ist einfach so. Und außerdem gehen wirklich viele Türen zu, wenn du ein schlechtes Abitur hast, das muss man ehrlich auch mal sagen, ne? Also zumindest teilweise. Also wenn du in die Medizin möchtest, in die Psychologie, in jeden Studiengang, der ein NC davor klemmen hat, wird es schwierig.
Ja, das stimmt. Da musst du im Zweifelsfall halt lange, lange warten, ne?
Ja, und wer möchte mit 35 damit anfangen, Medizin zu studieren? Die allerwenigsten, ich möchte es nicht. Dementsprechend ist das schon sinnig, ein halbwegs ordentliches Abi zu haben. So, Punkt. Das ist einfach sinnvoll irgendwie. Trotzdem darf man es auch nicht so hochhängen. Wo eure Professoren, eure Lehrer euch belügen, ist, dass die Unis das am Ende interessiert, wo euer Abitur abgelegt wurde oder in welcher Not, in welchem Fach eure Note gut war, interessiert die Uni einen Scheißdreck. Die sehen das nicht mal. Also die sehen einfach nur ihre Abschlussnote. Die haben eine Liste von 10.000 Leuten, die sich auf irgendeinen Studiengang beworben haben und dann wird durchgegangen, okay, der hat 1.1, 1.2, 1.3 und fertig.
Ja, sobald ihr irgendwie sowas wie einen Bachelor oder so habt, interessiert auch kein Mensch mehr, was ihr im Abi hattet.
Genau, ab dem Zeitpunkt ist sowieso komplett vorbei.
Das ist so, also wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, ne, dann lege ich auch nicht mein Abiturzeugnis dabei. Das wäre auch ein bisschen peinlich wahrscheinlich.
Und hier mein Schwimmabzeichen aus der zweiten Klasse. Ich bin tiefer nach dem Ring getaucht als alle anderen.
Ja, das ist, also ich hatte,
lustig wäre es aber.
Ich hatte ja zum Beispiel auch kein besonders gutes Abi. Ne? Ich war so mittel.
Ja, du bist auch ein dummes Schwein.
Ja, richtig.
Sagen wir mal ehrlich, eigentlich ein Fachidiot. Weißt du, das Einzige, was du kannst, Physik, aber sonst bin ich ja der einzige Grund,
Film,
der dich...
Film.
Das ist noch nicht mal ein Schulfach, verstehst du? Das, was ich kann, hat noch nicht mal was mit Lebensrelevanz zu tun. Bei dir im weitesten Sinne ja schon.
Genau.
Also, ich bin das dumme Schwein hier. Nein, Reini, jetzt mal ehrlich. Also, liebe Schüler, ich gebe jetzt nochmal, Reinhard und ich, wir Influencer, Blogger und Styler, die wir nun mal sind, geben jetzt ein Statement
für euch. Du hast Slacker vergessen.
Was ist denn ein Slacker, Reinhard?
Ein Slacker.
Also ist das jemand, ein Schläger, der nicht richtig schreiben kann, oder was ist das, ein Slacker?
Jemand, der einfach nur rumhängt.
Ach so. Gut, Reini und ich, wir Slacker, geben jetzt für euch ein Statement ab, damit ihr, ne, Reinhard und ich sind beide gemeinschaftlich der Meinung, dass diesjährige Abitur entweder ein Durchschnittsnotenabitur sein sollte oder dass euch mehr Zeit eingeräumt wird und ihr derzeit nicht in die Schule kommen solltet. Außerdem ist der Föderalismus, der im Moment in unserem Land um sich greift, also dass Bundesländer eigene Entscheidungen treffen, gequälte Scheiße.
Das ist ein
Reinhard, ja, das ich spreche ist für uns beide.
Nein, das ist ein zweischneidiges Schwert mit dem Föderalismus. Also ich finde den auch problematisch, gerade im Bildungswesen finde ich diesen Föderalismus problematisch, aber es gibt durchaus Gründe, warum es den gibt. Und auch gute
Reinhard,
Gründe, warum man den
so eingreift.
Wie soll
ich für uns beide sprechen, wenn du mir widersprichst? Das funktioniert
gar nicht,
doch so nicht.
Gar nicht. Nimm dir so einen Knebelball im Mund und dann.
Also, abschließend gesagt, wir unterstützen eure Forderungen auf ein Gemeinschaftsabitur. Richtig, Reinhard?
Ja.
Also ein Durchschnittsnotenabitur. Wir unterstützen das. Und ja, alles Gute für euch. Ne? Macht euch nicht verrückt, das wird schon alles gut werden. Die Lehrer sind ja auch nicht völlig bescheuert. Die wissen ja auch, dass ihr gerade unterschiedliche Lernbedingungen habt und dass es schwierig für euch ist. Und vielleicht, ganz vielleicht, wird manch ein Lehrer ein großes Herz haben und ein Auge mehr zudrücken, als er es sonst tun würde.
Ja.
Du würdest das, Reini, wenn du Lehrer wärst, oder?
Ich bin ja quasi sowas wie Lehrer aktuell und ich habe ich habe sehr sehr großes Verständnis dafür, dass das für die Studenten gerade schwierig ist. Also ne, wenn ich mir meine Studenten angucke aus dem ersten Semester, die hatten exakt eine Woche Vorlesung. Und wir wissen alle, was in der ersten Woche Vorlesung so alles passiert. Nix.
Nix. Absolut gar nichts. Ja. Völliger Bullshit.
Und
ja, gut.
Die haben jetzt alle, also in den meisten Fächern so die Situation, ne? Also falls ihr mal wissen wolltet, wie es ist zu studieren, könnt ihr das aktuell sehr realitätsnah nachempfinden. Wenn ihr zum Beispiel Informatik studieren wollt, geht ihr in die nächste Bibliothek und sucht euch ein Buch, wo Informatik draufsteht und lest das. Das ist Studieren gerade. Herzlich willkommen.
Hey, das ist aber gar nicht wie in diesem coolen College-Film in Amerika, wo die Leute mit so einem offenen Cabrio vorfahren, clueless-mäßig aus ihrem Auto springen, dann mit ihren anderen Modelfreunden, die alle komischerweise schon 30 sind und immer noch an der Uni, gemeinsam sich einen geilen Nachmittag machen. Warum ist Studieren so fucking langweilig und ätzend?
Tja. Vielleicht, weil es so ist. Ich glaube, vielleicht habe ich im Studium damals was falsch gemacht ganz am Anfang. Also ich kann jedem, der gerade an die Uni kommt oder anfängt, empfehlen, sich so viel wie möglich irgendwie an der Hochschule oder Uni zu engagieren. Also sowas wie in der Fachschaft mitarbeiten oder so. Damit man seinen sozialen...
Die Fachschaft, Reini, ey.
Das kann gut
das
sein.
Das absolutistische Regime jeder Universität. Das habe ich immer als sehr gruselig empfunden, die Fachschaft, wenn ich ehrlich bin.
Das kann ganz gut sein. Oder zum Beispiel bei uns gibt es bei den Maschinenbauern, die haben so eine... Also es gibt von Studenten, ist das organisiert.
Papa ruft an.
Wirklich? Okay, komm.
Ja.
Lass ihn rein.
Warte, ich mein Lord. Hallo, Papa.
Ja, kannst du reden?
Ja, ich rede gerade mit Reinhard Remford.
Also,
hallo.
Du weißt, dieser hässliche mit diesem Knast-Tätowierung.
Hörst du mal
auf? Ja.
Der aber trotz dieser krassen Tätowierung in jedem Gefängnis der Welt zu einer Art Bückstute degeneriert werden worden würde, ne?
Ja, aber sonst ist er doch der Hübsche, ne?
Siehste?
Papa, wir haben gerade über das Abitur gesprochen und die Forderungen der Schüler. Und ich habe gesagt, was du... Ja, genau, da bist du Spezialist. Und ich habe dazu gesagt, was du mir gestern gesagt hast, dass du das total bescheuert von der Regierung findest. was ja, da gerade ja. gemacht wird. Möchtest du dazu noch mal ein öffentliches Statement abgeben? Du bist ja anonym ja, im weitesten Sinne.
Ja, total bescheuert, das stimmt. Man hätte aus den bisherigen Noten ein Mittel ziehen müssen und danach dann das Abiturzeugnis verteilen. Hier in die Restprüfung kann man auch genauso gut streichen. Das ist Quatsch.
Sehr gut, Papa. Das ist, also ganz ehrlich, dass du das jetzt gesagt hast, hat eine weit höhere Wirkung, als wenn so zwei Zirkusklone wie uns, wie wir das gesagt haben. Du kommst ja aus dem System, so gesehen.
Ja, ich bin seriös.
Kinder, hört auf den Mann, der von sich selbst behauptet, seriös zu sein. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Natürlich. Also, alles klar. Ich bleibe bei dieser Meinung.
Ich melde mich später, okay?
Gut. Grüß den Reinhard schön, den Hübschen, du weißt ja.
Ich weiß, der Hübsche.
Der mit den Tätowierungen, genau. Schön.
Tschüss, Papa, hab dich lieb.
Ja, es war nie passender. Der Anruf von deinem Vater war nie passender.
Ja, ist gut, ne?
Ja.
Eigentlich können wir bei solchen Themen meinen Vater als eine Art politischen Beobachter zuschalten. Weißt du, wie Antonia Rados in Aleppo oder so. Als Telefonjoker. Ja, er weiß Bescheid. Nein, aber ganz ehrlich, mein Vater kommt ja wirklich aus dem Sujet. Und das hat er sofort zu mir gesagt, dass er es völlig absurd findet, was da gerade gemacht wird.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also hätte ich für meine Studenten irgendeine Möglichkeit oder hätte ich schon Noten von denen, dass sie irgendwelche Leistungen erbracht hätten bis jetzt, würde ich auch sagen, komm, die Prüfungen am Semesterende sparen wir uns, ne? Aber geht halt nicht, weil die haben halt noch nichts gemacht.
Verdammt.
Ja. Da müssen wir gucken. Im schlimmsten Fall läuft es am Ende auf sowas wie mündliche Prüfungen hinaus.
Oh, da freuen sich viele, was ganz das Schönes. Ist
mündliche Prüfungen im Videochat, da freue ich mich auch so. Das
Und drunter, unterm Tisch taucht dann immer so ein Köpfchen auf von jemandem, der gerade versucht, auf einem Laptop dem anderen Antworten durchzusagen.
Ja.
-9.
Weiß ich auch nicht. Das, naja.
Ach, Reini, die Welt ist verrückt geworden. Wir sind ein Teil davon. Das ist doch auch mal was Schönes.
Ja, das, wie ist es dir eigentlich so in den letzten Tagen gegangen? Wir haben uns ja, also die Corona-Häppchen, da haben wir uns ja noch fast täglich unterhalten und jetzt haben wir eine Woche Ruhe voreinander. Das ist ja ein vollkommen neues Lebensgefühl.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob mir das gut getan hat, Reini.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht und es haben ja viele Leute geschrieben, dass sie die Corona-Häppchen vermissen, ne? Aber.
Und ich vermisse sie auch, Reini. Ich bin in ein emotionales Loch gefallen ohne dich.
Ja, das passiert vielen Leuten.
Ja, ja.
Der Punkt ist ja der, ne? Ich würde ja immer noch sowas gerne weitermachen und so weiter und so weiter. Ich fände es auch geil.
Aber ich habe keine Lust.
Nee, ich hätte da super viel Lust drauf. Ich hätte auch Bock, den ganzen Tag, also ne, Podcasts zu produzieren, Videos zu machen, irgendwie Livestreams, zocken, sonst was. Das ist nur leider nicht mein Job. Damit verdiene ich nicht meinen Lebensunterhalt. Und solange das nicht so ist, geht das halt nicht, ne? Weil wie viele andere, du halt nicht, aber auch du musst noch andere Sachen machen, muss man halt so vor sich hin Lohn arbeiten. Und das hier ist leider immer noch nur ein Hobby. Auch wenn wir von Dildo King gesponsert werden, das reicht nicht für den Lebensunterhalt. Bei weitem leider
Besonders, weil die uns ja leider nicht in Geld sponsern, sondern in diesen riesen Kondomen, die du rausgehandelt hast.
Ja,
du hast
richtig,
ja von vornherein gesagt, hör zu, Leute, ich will gar kein Geld dafür. Ich will für meinen grobagerigen Bestrafer, für die Fleischpeitsche, für den Zerstörer, für den Hosenterminator, möchte ich den Friesenerz. Bitte geben Sie mir was aus Titan, was aus Kevlarfasern zusammengesetzt wurde, wo ein amerikanisches Forscherteam 2 Jahre zusammengesessen hat und gesagt hat, wie können wir Reiners hochpotentes Sperma davon abhalten, die Außenhülle zu durchschlagen.
Endlich nichts selbstgebasteltes aus Ducktape mehr.
Ich habe gerade so eine Vorstellung, wie der Schwanz in Ducktapes einfällt.
Du kennst doch diese Werbung, ne, wo dieser Wassertank ist, wo so ein Loch drin ist und jemand da so ein Tape draufhaut. Ne?
Ja.
Genau so ist das bei mir.
So ist das bei dir. Ja. Ne? Wenn du mal wieder hart am Abjissen bist, dann kommt Sondka rein und haut dir mit so die ganze Rolle auf den Penis.
Ach.
Oh Gott.
Nee,
Reini, in welchem Universum hat sich eigentlich wo sind wir eigentlich, was ist eigentlich mit uns nicht in Ordnung? Jetzt mal ganz ehrlich.
Das ist das Schöne. Also das ist auch das, was ich immer noch an diesem Projekt und an anderen Projekten auch, die ich mache, liebe, dass ich tun kann und du auch an diesem, also hier tun und lassen kann, was du willst. Es ist vollkommen egal. Es gibt niemanden, der irgendwie dir sagt, was du tun sollst. Und es gibt keine Erwartungen, die man zu erfüllen hat. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Du musst ja nicht mal irgendwas haben, wo dir jemand was sagt, was du tun sollst oder so, sondern einfach, wir haben keinerlei Erwartungen, die wir erfüllen müssen. ne? Niveau-Limbo.
Niveau-Limbo, das ist richtig, aber ich habe ja auch ein Team hinter mir, weißt du? Ja. Ja, im Gegensatz zu dir, ich bin ja sowas, ich bin wie der Coca-Cola-Mann.
Dürfen die alle auf einmal Leute, oder haben die eine Reihe, wo die sich anstellen?
Boah, du kleiner Wichser. Nein, aber ich hab ja Menschen hinter mir, die mich begleiten, die mir helfen, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube wirklich inständig, am Anfang habe ich immer gedacht, okay, die sind anscheinend einverstanden mit dem, was wir beide hier machen. Und mittlerweile bin ich einfach zur Überzeugung gekommen, die haben da noch nie reingehört. Ja. Wenn die da reinhören würden, hätten die schon längst angerufen und gesagt, bist du komplett geisteskrank? Was redet ihr denn da? Bist eine öffentliche Person, sowas kannst du nicht sagen.
Also ich mache das ja noch, indem ich noch nebenbei seriöse Sachen mache.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das Problem bei deinen seriösen Sachen, dass deine Studenten offensichtlich diesen Podcast auch nicht hören, weil sonst, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum sich bei dir noch keiner in den Videocheck eingeloggt hat, um dir Fragen zu stellen, weil die sich vor bepissen würden vor Lachen, weil wir die ganze Zeit darüber reden, wie du deinen Penis in Ducktape einrollst, Rainer.
Ich mache ja auch ernsthaft seriöse Sachen. Ich war zum Beispiel gestern mit dem Nikolas zu Gast bei der TinCon Online. Hast nicht mitbekommen, ne? Hast nicht gesehen.
Nein, aber ich kann nicht beruhigen. Es hätte mich auch nicht interessiert, wenn ich es gesehen hätte. Worum geht's da?
Die TinCon Online, also eigentlich war die TinCon als Konferenz in Köln geplant. Und zwar, das ist so eine Jugend-Internet-Kultur-Bla-Konferenz. Die TinCon und.
Du hast schon mal von der TinCon erzählt. Warum heißt die so?
Das ist eine Abkürzung tatsächlich für Teenage irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich müsste es selber nachgucken. Warte mal. Die TinCon. was sagt, warte mal.
Teenage Interest Networking.
Ja, danke schön.
Was? Genau. Ernsthaft?
Das weiß ich nicht. Achso, ich habe
gerade geraten.
Warte mal.
Nein, ich habe es geraten. Ich fand es lustig.
Warte mal, TinCon Wikipedia. Was sagt denn die Wikipedia?
Wenn das Teenage Interest Networking heißt, ne, dann erfinde ich in Zukunft immer Namen für irgendeinen Shit.
Wo finde ich denn, wofür das nochmal steht? Das ist jetzt schon fast peinlich.
Du bist bei einer Veranstaltung aufgetreten, die einen Abkürzung. Vielleicht ist es auch tolle internationale Nationalisten oder so.
Nein,
du bist aus Versehen bei Wissenschaftsnazis aufgetreten.
Nein.
Hatte jemand Hitlerbärte und hat versucht, dir irgendwie braune Folie zu stecken?
Nein, ich kenne ja die Leute, die das Ganze veranstaltet haben. Die TinCon ist ein Verein. TinCon e.V., bla bla bla. Ach, weiß ich nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht.
Reini, du wirst doch wohl rausfinden, wofür diese Abkürzung steht.
Kriege ich das auf die Schnelle heraus? Also ich kann dir sagen, von wem es alles gesponsert ist, die TinCon. Unter anderem von Funk, also von dem hier Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Filmmedienstiftung.
Wofür NRW steht TinCon? So du kannst dich jetzt hier nicht rauswinden, du kleine Kackwurst.
Okay, warte mal.
Wofür steht TinCon?
Wofür steht TinCon? Ich könnte den Johnny auch schreiben und ihn fragen. Teenage Internet Work Convention. So. Dafür steht die TinCon.
Teenage Internet Work
Convention.
Aber dann müsste es
Festival
doch eigentlich TIV geheißen. T-I-W-C.
Teenage Internet Work Convention. TinCon.
Warum heißt sie nicht TIV?
Weil es scheiße klingt.
Ah.
Das war jetzt nicht die, also die TinCon gibt es ja schon länger. Und das war jetzt, also die TinCon ist dieses Jahr unter anderem in Köln, Berlin, Hamburg und so weiter und so weiter. Aber natürlich, die erste wäre jetzt in Köln gewesen, wurde natürlich abgesagt als reale Konferenz, weil Corona, und deshalb hat das als Online, als Livestream quasi stattgefunden, der gestern irgendwie 6 Stunden lief mit den ganzen Talks. Und da durfte ich mit dem Nikolas tatsächlich einen stündchenlangen Talk halten. Den haben wir voraufgezeichnet, weil wir ein bisschen was aus unserem Programm gezeigt haben. So ein bisschen was über Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation und so erzählt und danach noch ein Viertelstündchen Q&A dann im Livestream gestern.
Q&A, Question and Answers.
Yeah.
Crazy
nee, war tatsächlich ganz gut.
Ich muss mich auch mal in sowas einloggen und dumme Fragen stellen, bis ihr merkt, dass ich es bin.
Hätte machen können. Ja, das wurde ja moderiert. Wir waren auch, wir waren in guter Gesellschaft. Es war auch echt interessant. Also ich habe mir auch den Talk zum Beispiel, der vor uns war, habe ich mir angeguckt. Der war unter anderem von Rezo, der über Geld verdienen mit YouTube gesprochen hat. Also und da auch sehr offen gezeigt hat, was er so an Einnahmen über AdSense und so hat und ein bisschen was erklärt, Fragen dazu beantwortet. Fand ich sehr gut.
Lass mich raten, er hat sehr viel Einnahmen, oder?
Nee, weniger als ich gedacht hätte, tatsächlich.
Aber vielleicht lügt er auch.
Nee, glaube ich nicht, weil er hat tatsächlich die Werbeeinnahmen aus dem YouTube-Konto gezeigt. Also zu den, so die Views pro Jahr und was der TKP dabei ist und so weiter und so weiter.
Tja, fand ich so. Da hättest du mal, wärst du mal klug und wärst mal wie wir mit Dildo King zusammen, die uns ja dieses Leben hier überhaupt, weißt du, ich habe jetzt
ging es tatsächlich um die AdSense-Einnahmen, also das, was du an Monetarisierung bei YouTube-Videos bekommst.
Was heißt denn AdSense?
AdSense ist das von Google. AdSense ist quasi das, was dir die Werbung vor deine YouTube oder in deine YouTube-Videos schaltet. Und es kann ja auch sein, wenn der Inhalt deines YouTube-Videos für Werbung unpassend ist, wenn du zum Beispiel über Krieg redest, dass du demonetarisiert wirst. Ne, dass du quasi keine Einnahmen bekommst. Oder dass wenn du Musik verwendest, an dem jemand anders Rechte hat, dann bekommt die Kohle aus der Werbung derjenige, dem die Musik gehört und nicht du, der das Video gemacht hat. Also solche Sachen. Es war ein super interessanter Talk, also beziehungsweise ein nettes Interview, also ein netter Vortrag. Fand ich.
Scheint ein kluger Bursche zu sein, dieser Rezzo.
Nee, insgesamt ist diese Konferenz ganz gut. Also sollte man sich mal angucken. Also gibt es jetzt noch als Aufzeichnung auf YouTube. Könntest du auch mal reingucken. Wird dir gut tun.
Reini, da gucke ich aber auch mal rein und gönne mir diese Aufzeichnung.
Bitte.
Reini, du hast mich gefragt, wie meine emotionale Lage der letzten Wochen war.
Ja.
Ja. Schieß los. Ich habe die letzten 4-5 Tage einen richtigen Hänger gehabt.
Was heißt Hänger? Also, hattest du was zu tun? Das ist bei mir nämlich immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hattest du was zu tun, was du tun wolltest oder was du tun musstest?
Eigentlich sogar interessanterweise beides, aber ich hatte eine Schreibhemmung. Ich schreibe ja im Moment ein neues Buch, das nächste Woche angekündigt werden wird. Offiziell. Und ich konnte nicht schreiben, was mich wahnsinnig bedrückt, wenn ich das nicht kann. Weil ich normalerweise, ich bin jemand, ich schreibe tagelang nicht und dann in einer Nacht 30 Seiten.
Was sehr, sehr viel ist, ne? Also für jemanden, der, ich habe ja auch mal dieses kleine Büchlein geschrieben. Man denkt immer so, ja, ich setze mich mal hin, dann schreibe ich mal richtig, ne? Und dann schreibst du so einen ganzen Tag, sitzt da 8 Stunden dran und am Ende des Tages guckst du drauf und sagst, 4 Seiten. Gut. tatsächlich so. Also als ich mein Buch fertig geschrieben habe, habe ich versucht, jeden Tag zu schreiben und Tage, an denen ich 4 Seiten geschafft habe, waren gute Tage.
Soll jetzt auch nicht aufschneiderisch klingen, wenn ich das sage, aber da habe ich wirklich irgendwie so ein bisschen Glück, dass meine Schaffenskraft so in so
gut.
Schüben kommt.
Das ist gut. Also wenn du wirklich schaffst, 30 Seiten am Stück zu schreiben, das ist Bombe. Also das ist ich möchte das nur mal einordnen, das ist sau viel, finde ich.
Das ist wahrscheinlich wirklich relativ viel. Das kann ich auch ganz gut. Also das dann einfach fließt es, ne? Also fließt dann aus mir raus und ich kann das dann irgendwie. Und wenn ich das nicht kann, dann ist das für mich eine sehr bedrückende Situation. Da kämpf ich dann einfach mit mir sehr, weil es nicht geht irgendwie und ich nicht erklären kann, woran es liegt, dass ich es jetzt gerade nicht kann. Das war es aber nicht alleine. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Depression. Ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe, weil das ein Krankheitsbild ist und weil ich das damit verniedlichen würde, zu sagen, ich habe eine Depression.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir sehr ähnlich. Ich habe schlechte Tage, ich würde es aber nicht Depression nennen.
Ja, ich kenne Menschen, die wirklich schwere Depressionen haben und das ist einfach, das läuft auf einer ganz anderen Ebene ab. Da würde ich verniedlichen, wie die sich fühlen, wenn ich jetzt, oder lächerlich machen, wie es denen geht, wenn ich jetzt auf einmal mich mit meinem Luxusproblem der Melancholie als depressiv bezeichnen würde. Man könnte es als depressive Verstimmung oder sowas bezeichnen. Es gibt Tage, die ich nicht benennen kann und diese Tage können sich dann auch ausweiten auf längere Zeit, also auch auf 4-5 Tage, an denen ich komplett nutzlos bin. Also nutzlos nicht im Sinne von gesellschaftlich wertvoller Teil oder sowas, sondern nutzlos, in denen ich nichts, aber auch gar nichts machen kann. Also oder glücklich werde, also in denen es keinen Weg gibt, dass ich glücklich werde so. Und das ist für mich dann jedes Mal echt eine Packung. So. Und das hatte ich die letzten 3-4 Tage. Also für meine Frau auch, die seit nun mal 15 Jahren an meiner Seite ist, so, die merkt das schon, wenn ich mich morgens umdrehe. Okay, jetzt ist so ein Tag. Und da gibt es nichts, was. Das Wetter ist wunderschön, eigentlich geht es mir gut, aber ich kann nicht anders, als schlecht drauf zu sein. Und das ist was mich dann Was natürlich auch so einen Rückkopplungseffekt hat. Du bist schlecht drauf, merkst es, weißt nicht, warum du schlecht drauf bist und wirst aufgrund dieser Ahnungslosigkeit irgendwie noch schlechter drauf.
Ja, das ich kann das leider sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich das manchmal auch habe. Also ich habe nicht so 4-5 Tage am Stück, aber ich habe zwischendurch mal Tage, wo ich einfach nur traurig bin und nicht mal sagen kann, warum. Also ne, irgendwie, weiß ich nicht, frei, Sonne scheint, ich habe einen riesigen Stapel Spiele stehen, habe aber keine Lust zu spielen. Ich habe einen riesigen Stapel Bücher, keine Lust zu lesen, Comics rumliegen, keine Lust. Ich kann mich zu nichts motivieren. Ich sitze einfach nur da und bin traurig und kann nicht sagen, warum.
Und das ist schon eine beklemmende Situation, ne?
Ja, das Schlimme ist, meine Liebste merkt das halt auch, ne, natürlich. Und es ist schwierig, ne? Also ich weiß ich nicht. Können wir vielleicht irgendwann mal ausführlicher drüber reden, dass
ja, aber diese Sprachlosigkeit, die du dazu hast, ist ja genau das Gleiche, was ich auch empfinde. Es gibt keine, also mir fällt gar keine, was heißt Erklärung dazu ein, sondern es ist halt genau dieses Hilflose, ich kann doch nicht mal sagen, warum. Also mir ist doch völlig bewusst, dass ich in einem Überfluss lebe, in jeder Hinsicht. Ich bin finanziell sehr gut gestellt, ich hab eine tolle Partnerin, ich habe die Sonne scheint, ich bin gesund. Und trotzdem geht's mir schlecht. Aber mir geht's halt nicht in dem Maße schlecht, dass ich sagen würde, ich brauche jetzt Hilfe. Also so, weißt du, Hilfe im Sinne von, ich bräuchte jetzt einen Psychologen, der sich mit mir hinsetzt. Das Problem wäre auch, der würde sich mit mir hinsetzen. Vielleicht einen Termin, den würden wir am Freitag ausmachen, wenn es mir Montag so geht. Und Freitag geht's mir schon wieder richtig gut. Und dann könnte ich dem auch gar nicht mehr erklären, warum es mir davor schlecht ging. Das ist eine grausame Situation, weil man irgendwie gar nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Also genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, alles ist da, aber man kann nicht sagen, warum es einem nicht gut geht. Wahrscheinlich haben das viele, die uns gerade zuhören, auch. Also ich kriege ja wahnsinnig viele E-Mails von Leuten, die uns schreiben, dass, also Menschen, die auch an einer schweren Depression erkrankt sind, die so eine Art Notfallplan haben, wenn es ihnen mal richtig schlecht geht, dann zum Beispiel Alliteration zu hören, wo ich jedes Mal richtig positiv beklommen bin, dass wir für Leute sowas darstellen.
Ne? Ja, das, aber mich freut das tatsächlich auch. Also mich freut das, wenn das Leuten irgendwie hilft. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das kann ich, wie gesagt, leider sehr, sehr gut nachvollziehen. Geht's dir dann auch so, dass du an solchen Tagen irgendwie, weiß ich nicht, rumsitzt und über dein Leben nachdenkst im weitesten Sinne? Also so, warum mache ich das, was ich mache?
Total.
Will ich das weitermachen? Was könnte ich tun, um irgendwie, was würde mich wirklich glücklich machen? Weiß ich nicht. Also so.
Komplett. Also dieser Gedanke, irgendwas anders zu machen, um jetzt glücklich zu sein.
Ja, oder auch auf lange Sicht halt. Also ich fang dann häufig drüber nachzudenken, so. Das hatten wir auch schon mal als Thema. Wären wir nicht alle glücklicher, wenn wir einfach irgendwie,
im Wald leben würden.
Ja, oder irgendwie alle verpflichten. Nein, es sind ja nicht mal Verpflichtungen, alles irgendwie über Bord zu werfen und einfach, das nächste halbe Jahr alle Folgen der Simpsons durchzugucken oder so, weiß nicht.
Ich hätte jetzt gesagt, ein Segelschiff zu kaufen in Karibik, aber wir könnten alle Folgen der Simpsons gucken.
Das ist schwer zu beschreiben, aber irgendwie so was Grundlegendes anders zu machen.
Im weitesten Sinne, man sucht nach einem Werkzeug, das es nicht gibt.
Ja. Ja,
also man sucht nach einer Lösung, die eigentlich gar nicht wirklich existiert, für ein Problem, das nur im Kopf stattfindet. Und alle Leute, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, die ich kenne, die auf Sinnsuche sind, also die immer und immer wieder nach einem Sinn in ihrem Leben suchen, finden ihn irgendwie nicht. Ne?
Also ich muss sagen, ich bin an solchen Tagen mittlerweile unglaublich froh, meine Frau zu haben, weil ich hatte solche Tage früher auch, aber dann habe ich einfach mal einen Tag im Bett gelegen, komplett. Was auch nicht gut ist. Also gar nicht gut. Also wirklich, wirklich nicht gut.
Total. Also dieses, das habe ich auch. Auf der anderen Seite belastet es natürlich auch meine Partnerschaft, weil meine Frau ja auch dann, die weiß, es gibt Tage, mit denen kann man mit mir nichts anfangen.
Ja,
ich bin dann auch
Sorgen
richtig
macht.
Unfair und scheiße. Ne? Also ich bin dann nicht, also ich mache ihr dann auch Vorwürfe, die unfair sind so und verletze sie damit so. Oder komme halt mit Sachen um die Ecke, Und dieses Umschwenken kann innerhalb eines Tages passieren. Weißt du, mir geht es total gut und ich bin total gut drauf und am nächsten Tag wache ich auf und bin, das kann, aber ehrlich gesagt, ich bin ja selber studierter Psychologe und habe mich mit dem Thema Depressionen und so auseinandergesetzt. Und ich finde es irgendwie anmaßend, mir das selber zu diagnostizieren, weil ich das, also ich glaube nicht, dass ich eine Depression habe. Ich habe wirklich Untiefen meines Lebens überstanden, ohne daran zu zerbrechen. So. Und jetzt, wo es mir eigentlich total gut geht, gibt es trotzdem so Zeiten, in denen es mir super schlecht geht. Aber ich habe da keinen, das ist echt so ein bisschen Hilflosigkeit gegenüber der Thematik, weil man gar nicht weiß, was man machen soll. Also ich wüsste jetzt, ich habe mich auch mal vor ein paar Jahren, als ich mal so einen Hänger hatte, habe ich mich mal mit einem Psychologen hingesetzt, so 3-4 Stunden. Der war total nett und total gut, aber der hat auch gesagt, das, was Sie haben, erfüllt jetzt nicht klinische Kriterien, dass wir Ihnen entweder irgendwelche Medikamente geben sollten, so, noch, dass das ausreicht, um ernsthaft behandelt zu werden, sondern sie neigen einfach zu einer Melancholie. Mhm. Und das drückt sich in meinem Wesen nun mal halt auch aus. Also die Musik, die ich höre oder die Dinge, die mich interessieren oder so. Oder von mir aus im weitesten Sinne auch die Künstler, die ich toll fand. So. Das sind alles melancholische Menschen. Und ich glaube, dass es einfach, vielleicht ist es ein Teil der eigenen Person, den man lernen muss zu akzeptieren, dass der da ist. So beschissen das auch sein mag.
Ja, und ja, das...
Weißt du? Also vielleicht ist es ein Teil der Person, den man einfach so akzeptieren muss, dass das existiert.
Ich hätte bei manchen Leuten vielleicht so gedacht, dass das irgendwie, dass man irgendwie müde ist und sich irgendwie irgendwelchen, ja weiß ich nicht, dass man müde ist, der Gesellschaft ist jetzt schon wieder falsch, aber irgendwie der Erwartungen anderer Leute gerecht zu werden und dass man irgendwie das Gefühl hat, mal durchatmen zu müssen, aber weiß ich nicht, du hast ja zumindest jetzt gerade irgendwie keinerlei, ja, wobei doch, du machst diesen ganzen Live-Scheiß und so, ne? Du hast ja gerade nicht wirklich Urlaub, oder?
Also ich habe erstaunlich viel zu tun, aber wenn ich gar nichts zu tun hätte, würde es mir jetzt auch nicht richtig gut gehen. Also da kann ich von ausgehen, wenn ich jetzt so im kompletten Leeren schweben würde, oder wenn ich eine starke wirtschaftliche Bedrohung haben würde. Also ich kann jetzt ja ganz offen sagen, meine Ticketverkäufe sind von vierstellig, wöchentlich, auf zweistellig gegangen und niedrig zweistellig. Also, dass überhaupt noch Leute Tickets kaufen, ist ja erfreulich. Aber von über 1000 Tickets die Woche auf unter 100 Tickets die Woche ist schon, da fängt es schon an, wirtschaftlich bedrohlich zu sein. So, wo man denkt so, wow, das ist einfach...
Ja, das,
ne? Extrem
das,
wenig.
Genau, das ist bei dir aber auch noch keine direkte wirtschaftliche Bedrohung jetzt, aber eine diffuse in Zukunft. Ne? Das ist so ein bisschen, also das ist bei mir ja ähnlich, mein jetziger Arbeitsvertrag geht, glaube ich, bis Ende August und ich weiß, dass ich definitiv im nächsten Semester nochmal die Vorlesung halten kann. Das wäre dann Februar. Ne? Das heißt, mein Job geht bis Februar. Und danach, keine Ahnung. Ne? Also ab Februar bin ich, also ich weiß jetzt schon, ich werde ab Februar mit hoher Wahrscheinlichkeit arbeitslos sein. Ne? Und das natürlich ist das ist schon konkreter, aber trotzdem sehr diffus als Bedrohung, weil ich verdiene ja immer noch ein bisschen Geld mit den Projekten, die ich nebenbei mache, aber nicht genug, um davon leben zu können. Ich werde auch nicht ein Riesenproblem haben, mir einen Job zu suchen dann. Ne? Also irgendwas finde ich schon. Die Frage ist nur, will ich das auch tun? Also da sind wir bei diesem Punkt, den ich vorhin meinte, so, ne, das sind so die, wenn ich an so Tagen drüber nachdenke, irgendwas grundlegend anders zu machen, nicht mehr irgendwie so von immer nur für ein halbes Jahr zu leben, sondern immer zu sagen, so, komm, jetzt machst du mal grundlegend was anders und irgendwie, weiß ich nicht, auswandern oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das auch sehr unangenehm, irgendwie in Summe.
Es ist sehr unangenehm, ne? Also definitiv.
Aber es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt Existenzängste oder so habe, weil ich weiß, es wird schon irgendwie weitergehen, ne? Das ging immer und das wird auch immer so sein. Und das ist bei dir ja genauso, ne? Natürlich sind deine Kartenverkäufe jetzt im Keller, aber wenn sich die Situation normalisiert hat, wird das auch wieder irgendwie weitergehen, ne?
Ja, klar wird es weitergehen, aber mit Vernunft kann man solchen Dingen ja eh nicht zukommen. Nee, also die Menschen, die uns jetzt, die mir schreiben, die wirklich ernsthaft Depressionen haben, ne? Das ist eine der großen Probleme, die Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, gesellschaftlich immer haben, dass Menschen, andere auf sie zugehen und sagen, Mensch, dir geht's doch so gut oder ist doch alles in Ordnung, seh doch mal das Schöne so. Oder reiß dich mal zusammen, ist auch so der absolute Todesgrund. Oh, das ist das Allerschlimmste, ja, was man zu einem Depressiven, reiß dich mal zusammen. So funktioniert das halt nicht. Ich habe auch Freunde, die diagnostiziert depressiv sind, aus meinem engsten Freundeskreis. Und dieser betreffende Freund zum Beispiel, da würde man von außen auch sagen, dem geht's doch gut. Der hat eine gesunde Familie, tolle Kinder, der hat einen guten Job, dem geht's gut. Aber der ist trotzdem schwer erkrankt an Depressionen und leidet darunter wie Sau. Und da gibt's auch keinen Appell und keine Hilfe, das zu ändern. Ich glaube, dass wir beide uns noch nicht in diesem Bereich bewegen, aber zumindest irgendeine, nennen wir es mal, Tendenz darin haben. Vielleicht ist es aber auch, das klingt jetzt, also, nee, das kann man so nicht sagen. Das sage ich lieber erst gar nicht erst, weil es doof klingt. Vielleicht, doch, man kann das schon sagen, vielleicht ist es der Fluch von denkenden Menschen. Also meine Oma hat immer einen schönen Satz, selig sind die Doofen. Das klingt zwar arrogant, aber ein Stück weit ist es ja so. Also ich glaube wirklich, dass die, natürlich gibt es auch Depressionen bei Menschen mit niederer Intelligenz, das ist ja totaler Quatsch, oder
ja,
mit niederer Reflexionsfähigkeit, du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, und das ist schwierig zu formulieren, ne? Also wenn du, ich glaube, es gibt Menschen, die im Grunde die gleichen Sorgen haben, aber darüber nicht nachdenken und einfach glücklich sind, ne? Und weiß ich nicht, es gibt ja auch immer dieses, diese dumme Erwartung in der Gesellschaft zu sagen, so, du musst was erreichen, ne? Du musst irgendwie, weiß ich nicht, du musst studieren, du brauchst einen ordentlichen Job, damit du ordentlich was verdienst, ne? Also ein gutes Gehalt und dann ein gutes Leben hast, ne? Und da fragt, also da kann man sich ja ganz, ganz ehrlich mal die Frage stellen, ist das ein gutes Leben? Ein gutes Gehalt, ein guter Job? Ist das, also, ne, mach ich das daran fest? Jeder muss irgendwie selbst entscheiden, woran er ein gutes Leben festmachen kann, ne? Du kannst auch ein gutes Leben haben, wenn du halt einen Job hast, wo du nicht viel Geld verdienst. Wenn du glücklich bist damit, wenn du jeden Tag das machst, was du machen willst. Ich hatte das ja ein Stück weit, also ich habe es nicht lange ausgehalten und ich würde es wahrscheinlich auch nicht lange ausgehalten. Du meinst ja auch schon, bei diesem Job wäre es ähnlich oder generell. Und vielleicht hast du hier und da sogar ein Stück weit recht. Ich finde es schwierig, Sachen tun zu müssen, auf die ich keine Lust habe. Und frage mich dann jedes Mal, warum tue ich das?
Naja, gesellschaftlicher Zwang, ökonomische Verpflichtung, der Glaube, irgendwie wirksam sein zu müssen. Aber auf der anderen, also wir alle, jeder Mensch, der uns gerade zuhört, muss Dinge in seinem Leben tun, die er eigentlich nicht will.
Ja klar, so, aber die Frage ist, in welchem Maß, ne? Also warum mache ich
nicht
einfach...
Das darf nicht die Majorität der Dinge sein, ne?
Ja, und genau da ist der Punkt, also das zu schaffen ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sich selber einzugestehen, dass man mit dem, was man dann tut, nicht glücklich ist, sondern dass man grundlegend was ändern müsste, dass man vielleicht den Mut hat oder also irgendwie den Mut fasst, wirklich nur das zu tun, worauf man Bock hat, ne? Also weiß ich nicht.
Aber allein das, Reini, selbst das wird, wenn es schon im gesellschaftlichen Kontext vielleicht funktioniert, wird es im Privaten nie funktionieren. Also dafür sind die Menschen um einen herum ja auch zu sehr darauf angewiesen, dass man sich an Dinge hält. Oder dass
ja,
man,
natürlich.
Das ist ein Beispiel, jetzt ein blödes Beispiel. Aber sagen wir jetzt, du hättest das unbedingte Bedürfnis, Zwinger zu sein oder sowas. Also du wüsstest, ich bin nur glücklich, wenn ich ein variables, vielfältiges und mit fremden Leuten ausgelebtes Sexualleben habe. Dann musst du aber, um diese Freiheit auszuleben, das deiner Partnerin verkaufen, die das vielleicht nicht genauso sieht im Zweifelsfall. Du bist, und das ist jetzt ein etwas weit hergeholtes Beispiel, aber du bist immer an natürlich andere Menschen gebunden. Also nur wenn du als komplette Insel lebst, was wiederum auch nicht glücklich macht, habe ich die feste Vermutung, kannst du alles machen, was du willst. So, also,
ja,
aber die Menschen, die ich kenne, die Inseln sind definitiv nicht glücklich.
Ich glaube, man muss die Balance finden dabei. Also jeder muss für sich ein Stück, also irgendwie da die Balance finden, das zu machen, was man tun will, im Kompromiss mit dem, was man tun muss. Ich glaube, dass bei vielen Leuten, und da würde ich mich nicht mal ausschließen, diese Balance in eine Richtung kippt oder verschoben ist. Und zwar vielleicht dadurch, dass wir Geld verdienen müssen, ein Stück weit in diese Richtung, dass wir halt Sachen tun müssen, die wir nicht zwingen wollen. Natürlich gibt es jede Menge Leute, die irgendwie von ihrem Job erfüllt sind. Aber ich frage mich manchmal, ob es nicht nee, ein Versuch wert ist auch schon wieder falsch gesagt, ob man nicht mal das tun sollte, worauf man Bock hat und bereit ist, dafür in Kauf zu nehmen, etwas anderes zu verlieren. Sowas wie ein sicheres Einkommen. das war auch gestern in dem Talk von Rezo war eine Frage des Publikums so, was haltet ihr davon Regeln, wie man YouTube machen muss und so weiter? Und er sagte auch, es ist vollkommen egal, ne? Irgendwelche Regeln, man muss so und so viele Videos die Woche machen, man muss das und das machen, das ist alles Bullshit. Und das sehe ich bei Podcasts übrigens genauso. Da haben die Online-Medien-Rockstars so eine Werbebutze auch mal gesagt, ein guter Podcast geht maximal 60 Minuten, Vollspinner. ne? Das ist halt auch Bullshit, ne? Man sollte das machen, wo man Bock drauf hat und wie man es möchte. Und wenn man das gut macht und das mit Begeisterung macht, dann wird das auch erfolgreich. Die Frage ist, ob man davon irgendwann mal, also ob man davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Natürlich muss man für alles irgendwie Kompromisse eingehen. Die Frage ist nur, ob man nicht zu viele Kompromisse eingeht.
Tommy Jort hat ja mal ein Buch geschrieben, das hieß Ein Scheiß muss ich, glaube ich, war der genaue Titel.
Ja, das wollte ich lesen. Ich habe es angefangen zu lesen und konnte es leider nicht.
Hast du gedacht, ein Scheiß muss ich, das muss ich doch nicht lesen.
Ja, das Doofe ist, die Idee ist, glaube ich, relativ vielversprechend, aber das ist in so eine komische amerikanische Pseudo-Geschichte verpackt. Das ist irgendwie nicht so, also ich fand es nicht so gut.
Ich habe es nie gelesen, aber das der große Erfolg, weil Tommy Jort hatte ja als Vollidiot etc. geschrieben, Bücher, die sehr erfolgreich geworden sind. Und der große Erfolg dieses Buches, den habe ich so nicht kommen sehen. Also ich hatte da den Titel gelesen und so eine Kurzzusammenfassung und gedacht, oh Gott, ob das einen interessiert, so, ob das jetzt eine gute Idee ist. Und es war ein Riesenerfolg. Was darauf wirklich, glaube ich, dass er da so eine dieser Kernbedürfnisse ganz vieler Menschen allein schon im Titel formuliert hat, nämlich ich muss einen Scheißdreck. So, ne? Und dieses in Buchform bestätigt zu bekommen, so, ich muss nix, das ist, glaube ich, für viele Leute schon in Anführungszeichen eine Erleichterung ist der falsche Begriff, ein großes Glück gewesen. Und ob die das in diesem Buch gefunden haben oder nicht, kann ich komplett nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe. Also vielleicht ist das Buch auch scheiße.
Ja.
Aber dieses allein schon zu hören, du musst nix und das ist nicht wichtig. Das ist, glaube ich, schon was vielen Leuten gut tun würde, weil ganz viele von uns oder eigentlich alle in wirtschaftlichen Zwängen gefangen sind. So.
Ein schöner,
99% der Menschen.
Ein schöner Tweet Zwängen mit der gefangen. Gleichen Aussage, den ich mal gelesen habe, war, solange ich warmes Wasser nachlaufen lassen kann, muss ich gar nichts.
Ja, das ist ja einer der schlimmsten Sachen, wenn man die sich vor Augen hält, die nicht unbedingt stimmt. Aber meine Oma hat zum Beispiel mir gesagt, wir hatten damals keine Zeit, um traurig zu sein. Dass Menschen in ganz schlimmen Lebenssituationen, also die Bevölkerung, die beispielsweise den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, so, ne? Unvorstellbare Horrorsituationen, die wir beide uns, glaube ich, nicht annähernd ausmalen können, wie das ist, nachts irgendwie im Keller zu liegen und nicht zu wissen, ob die nächste Bombe, die gerade runterkommt, in diesen Keller eindringt und dich und deine Familie umbringt, was heute auch noch die Lebenswirklichkeit von vielen, vielen Menschen ist.
Ja, das ist also so, das ist ein Stück weit, also das, was wir haben, ist ein Luxusproblem.
Richtig, und das macht es aber dann noch düsterer. Wenn du dir vor Augen hältst, das, was ich habe, ist ein Luxusproblem und damit banalisierst, der falsche Begriff, damit wird es ja noch, also damit machst du es nicht schwächer, sondern stärker. Weil nur weil du dir bewusst ist, dass das Luxus ist, dass du dieses Gefühl hast, ne, also dass andere Menschen gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit haben, solche Gefühle zu haben, weil ihr Leben nun mal von anderer Scheiße bestimmt ist.
Macht die Gefühle nicht weg, ne? Es ist ein rationaler Ansatzpunkt, aber Rationalität ist an der Stelle halt für den Arsch.
Genau, Rationalität ist an der Stelle leider für den Arsch. Und ich glaube, ich bin erstaunt, ich werde, glaube ich, erstaunt sein, wie viele Rückmeldungen wir auf diese Dings bekommen werden, weil sehr viele Menschen nachvollziehen können, was wir da fühlen. So, ja. Ne? Und das ist ja auch recht privat, das so zu besprechen. Auf der anderen Seite, ich habe diesen Podcast immer als eine private Veranstaltung gesehen, habe auch kein Problem damit, dazu zu stehen, dass ich diese Gefühlslage habe. Also fände es jetzt auch affig, immer so zu tun, dass man glücklich ist, bla bla, ist ja auch Bullshit. Was mich am meisten an der ganzen Situation stört, ähnlich wie dich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll und ich weiß auch nicht, was das verhindert. So. Und ich glaube, dass es unglaublich vielen Leuten so geht.
Ich habe Angst, dass das mehr wird.
Ja.
Also, dass man häufiger da sitzt und einfach nur. Ja, also Es ist nicht mal traurig im Sinne von Trauer, wie irgendwie, als meine Eltern gestorben sind, ne, war ich traurig. Und ne, war wirklich, wirklich am Boden zerstört. Das ist einfach Leere. Das ist so, das ist eine andere Form von traurig, gefühlt.
Ja. Ja. Ich weiß, wahrscheinlich ist es nicht genau das Gleiche, was wir beide fühlen. Das ist bei niemandem so. Deswegen gibt es auch keine gemeingültigen Aussagen über solche Dinge. Aber es scheint zumindest miteinander verwandt zu sein.
Ja,
vielleicht ist es auch einer der Verbindungspunkte, die wir beide miteinander haben.
Ja,
das unbewusst. Also ich mag Menschen insgesamt in meinem Leben, die vielschichtig sind, so, ne, so immer. Fand ich immer schon spannend. Leute,
hast du mich
die
fett genannt?
Und ich mag, wenn Menschen halt eine zweite Ebene haben. Manche Menschen haben das nicht. Also die ich getroffen habe. Zumindest habe ich sie nie entdeckt. So. Und vielleicht ist es eine der Dinge, die uns als Freude verbindet, dass wir die beide haben.
Ah.
Das kann man auch wiederum positiv sehen, Reini.
Ja, kann man.
Oder wir beenden das Leben, was wir jetzt führen, machen eine WG auf, spielen einfach den ganzen Tag World of Warcraft und fressen, bis wir tot sind.
Ja, mal ganz ehrlich, ne? Wäre das so schlimm? Nee, mehr ernsthaft, also das, ich frage mich sowas manchmal, wirklich.
Ich weiß es nicht, Reini, ich habe die stille Vermutung, dass es das vielleicht auch, also dass es das am Ende auch nicht wäre. Wir haben ja schon mal besprochen, dass alle Leute, die ich kenne, die sich selbst gesucht haben, in Ayurveda-Kotz-Camps oder
ja,
das ist ja der gleiche Impuls, der uns beide dazu treibt, irgendwie mal einen Tag im Bett zu liegen, nicht zu wissen, wie das Leben weitergehen soll, obwohl wir eigentlich wissen, dass es uns gut geht. Nach Indien fahren und 2 Stunden oder 2 Tage durchkotzen, weil man vergorene Milch getrunken hat, das macht ja auch keiner, weil es Bock macht, sondern weil die Leute glauben, dass es ihnen am Ende des Tages irgendwas bringt. Und die Leute, die ich getroffen habe, die das gemacht haben, die konnten mir niemals so richtig nachvollziehbar erklären, was es ihnen gebracht haben soll. Vielleicht gibt es dafür keine Lösung. Manche würden jetzt sagen, vielleicht sind es Kinder, vielleicht ist es eine Familie.
Ja, das
eine
mit den Kindern haben wir schon.
Das haben wir schon mal. Und das Problem ist, dass die Leute, die ich kenne, die diese Gefühle noch viel stärker haben als ich, haben Kinder. Auch das ist es nicht.
Also ein Kind sollte nicht die Lösung für persönliche Probleme sein. Das ist so wie, aha, unsere Beziehung läuft nicht ganz so gut. Lass mal ein Kind bekommen, das fliegt das bestimmt wieder.
Das ist aber Reini. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass 40% aller Kinder auf diesem Planeten genau aus diesem Grund entstanden sind. Das tut mir leid, aber ihr seid Pflaster für kaputte Beziehungen gewesen. Ja. Und das habt ihr dann leider auch recht schnell merken müssen, als ihr eure Eltern näher kennengelernt habt und feststellen musstet, die mögen sich irgendwie gar nicht. Das klingt jetzt hart. Glaubst du nicht, dass das so ist?
Ja, doch, ich glaube, dass das hier in der einen oder anderen Beziehung tatsächlich so passiert ist, ja.
Nicht rein in der ein oder anderen Beziehung?
Ja, in vielen, vielleicht.
In vielen, ja, in vielen. Ficken und Kinderkriegen ist bedeutend, weißt du, das Problem an Ficken und Kinderkriegen ist ja, dass es kaum etwas mit einer geringeren Einstiegshürde gibt. Also Ficken kann wirklich noch das dümmste Arschloch, so, das ist einfach so. Das ist ja, stell mal vor, du müsstest, bevor du bummst, erstmal so Doku lösen. Das wäre einfach, der liebe Gott hätte vorgeschrieben, so, du musst dich erstmal hinsetzen und musst ein Haus bauen. Oder
sagen wir mal so, die Naturwissenschaftler wären plötzlich die Helden an der Uni.
Es gibt keine Einstiegshürde für Vögeln so. Und wenn es aus irgendeinem Grund, von mir aus, unsere Geschlechtsteile wären so kompliziert gebaut, dass wir erstmal sehr, sehr klug sein müssten, um sie zu benutzen, dann wäre die Welt eine andere.
Ja.
Das ist es aber leider nicht. Also ihn reinhalten und machen, also wie der Max mit seinem sprechenden Penis am Anfang unserer heutigen Folge, das kann wirklich jeder.
Ja.
Und das führt dazu, dass die Welt voll von Menschen ist, die Kinder haben, um die sie sich nicht ordentlich kümmern können, weil sie entweder zu doof, zu emotional degeneriert oder einfach zu desinteressiert sind.
So ein Kind, ich wüsste nicht mal, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich ernsthaft, verantwortungsvoll um einen anderen, also um einen neuen kleinen Menschen kümmern, ich weiß nicht.
Reini, du könntest das. Du hast ein großes Herz. Du bist ein guter Mensch.
Ja,
Du könntest das. Du bist emotional vielschichtig genug, um das zu können. Du bist in der Lage, die Gefühle eines Kindes nachzuvollziehen. Ich bin mir absolut sicher, dass du dir keine Sorgen machen musst.
Das ist sehr lieb gewesen. Ich habe hier übrigens gerade noch einen Tab auf. Ich wollte dir noch ein Buch empfehlen zum Thema Depression, das du wahrscheinlich auch kennst. Das ist, weil ich wollte ein bisschen mehr unterhalten.
Kannst du schön die Balance halten?
Nee, das ist scheiße.
Reini, ich kenne Tobi Katze ganz gut. Besser sowas nicht sagen. Das könnte Tobi massiv.
Tut mir leid, ich mag Tobi. Ich fand das zweite Buch nur nicht gut. Das erste finde ich super.
Das wolltest du jetzt empfehlen?
Ja, genau.
Ach so, okay.
immer schön die Balance halten. Ich finde den Titel witzig, das Buch fand ich aber nicht gut. Das erste, also hat mich nicht so unterhalten. Entschuldigung, Tobi. Aber das erste fand ich saugeil. Das erste heißt, morgens leider auch noch ein Tag. Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet.
Ich kenne Tobi Katze schon seit 15 Jahren. Das ist ein wirklich kluger Kopf. Ich glaube, dass über seine Depression zu schreiben, das ist jemand, der wirklich aus meiner Sicht an einer starken Depression erkrankt ist. Als ich ihn kennengelernt habe, war er das schon. Und dem ist wirklich viele Zeiten in seinem Leben, zumindest von außen, als entfernter Beobachter, wenn man ihn getroffen hat, nicht gut ging. So, das merkt man ja, wenn es jemandem nicht gut geht. Ja. Ich glaube, dass das erste Buch auf der einen Seite natürlich einen unfassbar großen Wert hatte, weil es ihn in die Öffentlichkeit gebracht hat, weil es ihn künstlerisch positioniert hat, weil es ihm vielleicht finanziell ein bisschen was gebracht hat. Auf der anderen Seite hat es ihn, glaube ich, auch wahnsinnig schwer getroffen, weil er zu so einer Art Kummerkastenkante für alle Depressiven dieser Welt geworden ist.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also ich möchte nicht wissen, was Tobi, der sich eigentlich mit diesem Thema darüber hinaus vielleicht gar nicht auseinandersetzen wollte, also der nicht als Berater für andere Kranke fungieren wollte, für E-Mails bekommen hat von Leuten durch dieses erste Buch.
Ja.
Das war, glaube ich, echt schwer für ihn. Aber das ist jetzt auch eine Außenbetrachtung. Ich habe ihn seit vielen Jahren nicht gesehen, bestimmt seit drei, vier Jahren nicht mehr. Das ist mal unfair. Aber ja, ich glaube, dass das erste Buch, das ich mal angelesen habe, sehr gut ist. Ich beschäftige mich nur ungern mit solchen Büchern, weil mich das dann wieder rumzieht.
Ja.
Weil ich erkenne Teile meiner Persönlichkeit darin zurück und denke dann so, vielleicht habe ich ja doch eine Depression. Weißt du, also ich möchte diesen Gedanken, dass ich das vielleicht haben könnte, gar nicht zulassen. Und das ist vielleicht auch schon ein großer, fundamentaler Fehler. Aber ich... Weißt du, bevor wir das Thema für heute mal abschließen, weißt du, was mich am meisten daran stört?
Was?
Dass ich wirklich, wirklich krasse Herausforderungen emotionaler sowie beruflicher Natur in meinem Leben mit einer Lockerheit hingenommen habe oder mit einer Entschiedenheit angegangen habe, die, glaube ich, andere Menschen in meinem Leben beeindruckt hat. Also sei es jetzt wirklich schwere persönliche Rückschläge oder auch berufliche Dinge, die ich einfach, oder auch Herausforderungen, weißt du, also das ist jetzt ein banales Beispiel, aber zum Beispiel mein Umgang mit Herausforderungen wie der XXL-Nacht, also ich bin der einzige Künstler, der da hier aufgeschlagen ist, der hinter den Kulissen eingepennt ist, weil ich da mit einer Lockerheit auf die Bühne gegangen bin, die sie, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Was völliger Irrsinn ist, da sitzen 15.000 Leute, das ist eine Sache, die meisten Leute geraten schon beim Gedanken daran ins Schwitzen. Ich kann da einfach rausgehen und das rocken und habe kein Problem damit. Auf der anderen Seite kann ich über die banalsten Pipi-Dinge, die in meinem Leben stattfinden, kann jetzt kein explizites Beispiel nennen, in eine mehrtägige Melancholie verfallen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Dass einen manche Sachen nicht so sehr mitnehmen, wie sie gesellschaftlich erwartet einen mitnehmen. Oder? Also,
ja, genau, vielleicht so, ja. Ja. Und ich habe es jetzt auf ein berufliches Beispiel.
Ja, ja, ja.
Und
ja,
andere Dinge, die.
Noch andere,
genau, und bei der anderen, und dass andere Dinge, die eigentlich völlig banal sind, einen runterziehen, wo man so denkt, ne? Und
ja,
diese Unausgeglichenheit zwischen diesen beiden Polen macht mich manchmal halt auch irre, dass ich denke, wie kann mich das jetzt so treffen, während ich irgendwie bei einer anderen Sache mit einer wirklich großen persönlichen Stärke damit umgehe, so die ich aus irgendeinem Brunnen in mir schöpfen kann.
Bei mir ist es manchmal so, dass mich solche Sachen manchmal einholen, also dass ich die in dem Moment, wo es irgendwie gerade, also jetzt sagen wir persönliche Rückschläge, als ich erfahren habe, dass meine Mutter gestorben ist, habe ich gerade in der Straßenbahn in Köln gesessen, ne? Das war war halt doof, aber ich habe jetzt nicht irgendwie da heulend in der Straßenbahn gesessen, aber so eine Woche später hatte ich halt so einen Tag, wo ich komplett fertig war dann, also wo mich das quasi irgendwie eingeholt hat, was auch irgendwie komisch war dann, ne? Ich hatte.
Das ist aber, glaube ich, bei solchen, also bei sowas Existenziellen wie dem Versterben der eigenen Eltern, ja, ist das, glaube ich, normal.
Ich,
also, dass das in dem Moment wie eine Kugel ist, die du nicht spürst erst. Weißt du, ja, wie eine Gewehrkugel, die erst einschlägt und dein ganzer Körper ist taub und dann dauert es, bis das auf einmal sich in dein Bewusstsein frisst, was das bedeutet, so.
Ja. Ja, das, also ja, Verlust ist ja immer so ein Ding, wobei bei meinen Eltern kam das ja jetzt auch nicht unerwartet. Ich hatte gestern tatsächlich nochmal so etwas wie ein, also fast so etwas wie ein Todesfall in der Familie. Und zwar ist gestern meine Nachbarin gestorben, die für uns früher so etwas wie eine Oma war. Ne? Also, mit der ich quasi aufgewachsen bin. Fand ich traurig tatsächlich, ne? Aber ich habe die Dame auch seit gut, weiß nicht, 5, 6 Jahren nicht mehr gesehen. Und die war, warte mal, ich bin jetzt, die war 97. Ja, also kam dann auch nicht überraschend. Hätte ich auch gedacht, wäre ich trauriger, als wenn ich das höre. Aber ging halt auch, war irgendwie blöd, aber ne?
Ja, man, ja, aber Verlust, also Verlust von Menschen, die uns was bedeuten, egal welchem Alters, ist ein Teil des Lebens aller Menschen. So,
ja.
Das ist, niemand kommt darum herum, niemand. Ja. Und damit zu copen, also damit umzugehen, das ist unglaublich schwer und für jeden völlig unterschiedlich. Manche schieben es weg, also völlig von sich emotional, manche ergehen sich darin, manche leben damit, manche bereiten sich darauf vor. Es gibt, ich glaube, dass ein natürlicher Umgang mit dem Thema Tod zum Beispiel, den man seiner Familie oder seinen Kindern, wenn man Kinder hat, beibringt, ich würde niemals meinem Kind verbieten, zum Beispiel zu seiner todkranken Oma oder so zu gehen.
Nein, warum denn sowas? Gibt es Leute, die sowas machen?
Ja, es gibt Leute, die sowas machen, klar. Also meine eine Oma, mein Opa ist gestorben 1989, der erste, den ich wirklich kaum kannte. Also ich war 5. Natürlich wusste ich, wer das war und ich habe ihn oft gesehen und so. Aber ich durfte auch nicht zur Beerdigung mit.
Was?
So, ne? Und ja, meine Eltern und meine Oma haben, okay, entschieden, ich darf nicht zur Beerdigung, weil mich das traurig machen könnte. Und das ist nicht mal so, weil der mir nicht so nah war, dass mich das jetzt mein Leben lang beschäftigt hat. Aber im Rückblick ein großer Fehler aus meiner Sicht. Weil da hätten sie eine Möglichkeit gehabt, das Thema Tod und Sterben, das in 5, 6 Jahren natürlich noch nicht präsent in deinem Leben ist, in irgendeiner Weise, also Abschied nehmen, in dein Leben zu bringen. So.
Ja, weil es kommt früher oder später, ne? Also für jeden. Ne? Wie, genau, du schon sagtest, da kommt halt keiner dran vorbei, dass irgendwie die Eltern, wenn man die Eltern halt nicht kannte, dann irgendwelche anderen nahestehende Personen, die irgendwann mal weg sind. Das, und da geht auch, also da muss auch jeder irgendwie anders mit umgehen und da geht jeder anders mit um.
Es gibt dafür kein Geheimrezept.
Nee, was ich aber ganz, ganz wichtig sagen möchte, wenn euch sowas passiert, ne, und ihr merkt, dass euch das fertig macht, redet mit anderen Menschen darüber. Also sucht euch Hilfe im weitesten Sinne
dabei. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das wollt.
Ja. Also es reicht, also mir hat es gereicht, mit meinen Geschwistern zum Beispiel zu reden. Also ich habe ja 4 Geschwister und das hat mir in der Zeit sehr geholfen. Und für mich war auch irgendwie, also Tod immer, also auch bei meinen Eltern war das irgendwie trotzdem noch, also obwohl es so nah war, trotzdem so weit weg, dass ich halt am Tag der Beerdigung das Ganze irgendwie erst nochmal, also das Ganze so real geworden ist. Was irgendwie, naja.
Was glaube ich ein Stück weit normal ist, weil diese Vorbeerdigung sich ganz viele Leute natürlich fürchten, weil das nochmal, weil es das endgültiger macht und weil es auch so eine Art Abschluss darstellt. Ja. Also zumindest ein offizieller Abschluss. Wenn jemand verstirbt, dann dauert es ja ein paar Tage, bla bla blub, du kennst das, bis da Entscheidungen gefällt sind etc. und dann irgendwelche amtliche Scheiße, die man natürlich überhaupt nicht haben möchte und so. Und dann ist die Beerdigung im weitesten Sinne so eine Art Abschluss. Zumindest ein offizieller Abschluss. Der inoffizielle Abschluss in dir drin, der findet natürlich ganz woanders und zu einer ganz anderen Zeit statt. Aber deswegen ist, glaube ich, wird die Beerdigung nochmal so besonders empfunden von vielen. Mein Gott, Reini, ey.
Ach, das ist wieder so low. Das Schlimme.
Jetzt haben wir euch richtig gegeben.
Noch was, damit es ein bisschen noch zum Abschluss noch mal ein bisschen erheiternder wird, möchte ich noch mal etwas aufgreifen, worüber wir in einer der letzten Folgen gesprochen haben, das aber nicht mehr in die Folge kam. Da haben wir nachher, nachdem wir die Aufnahme gestoppt haben, uns das noch kurz angeguckt. Wir haben ja mal über Sekten geredet, ne?
Ja.
Du erinnerst dich? Und eine Sekte, die wir euch jetzt noch mit, also näher bringen möchten, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es eine, sagen wir eine Glaubensgemeinschaft, sind die, warte mal, wie nennen sich die Anhänger
Realisten?
Davon? Nee, die nennen sich nicht Realisten, aber es ist der Realismus. Und die nennen sich Realianer oder so. Der Realismus. Der Realismus.
Aber hatten wir nicht über den gesprochen,
Rainer? Nee, hatten wir nicht. Da haben wir mit der Aufnahme schon aufgehört.
Ach.
Bin ich ziemlich sicher. Die Realbewegung, auch Realismus oder realistische Religion genannt, bis 1976 auch Madach. ist eine neue religiöse Bewegung, die einen UFO-Glauben verfolgt. Sie ist dafür bekannt, dass sie das Klonen von Menschen ermöglichen will. Die Gruppe finanziert sich aus der Abführung von 3% des Nettoeinkommens der Anhänger.
Ey, fairer Deal.
Tatsächlich ein fairer Deal, ne?
Ganz ehrlich, meine Krankenversicherung sieht da anders aus.
Ich habe letztens von einem Bekannten gehört, dessen Kinder demnächst, und er, ich glaube, er leidet da sehr drunter, auf eine Waldorfschule gehen. Weißt du, was du da abdrücken darfst?
Nein.
7% des Bruttoeinkommens.
What the fuck?
Das gibst du als Schulgeld ab.
Egal, wie hoch dein Bruttoeinkommen
ja,
ist.
Ja, ja.
7%. Tja, dann können meine Kinder sich aber schon mal aufs ganz normale Schulsystem vorbereiten, ja. Die kleinen Bastarde.
Geil, ne? 7% des Bruttoeinkommens ist, nehmen die sich.
Krasser Shit, ey. Und das dafür, dass da noch nicht mal Strom ist.
Dafür, dass da nicht mal irgendwie sowas wie ordentlicher Unterricht ist. Das ist, also, ne?
Boah, das gibt wieder Ärger.
Ja, ich weiß. Ach mein Gott, ich werde es
mir. Was wolltest du denn mit den Realisten jetzt haben?
Die Realisten, ich wollte dir noch einmal und auch unseren Hörern, die das mal googeln können, wenn sie möchten, den Wikipedia-Artikel näher bringen. Dort ist nämlich das Symbol des Realismus. Es ist eine Kombination aus einem Davidstern und einem Hakenkreuz.
Ja, das kann man mal machen. Da beleidigt man wirklich wenigstens alle Welten.
Und die haben auch gar nicht mal so wenig.
Gehalten von einer Mohammed-Karikatur.
geschätzte Mitglieder 2013 sind wir bei 90.000.
What the fuck? Und ihr müsst den Mann googeln, der Vorsitzende ist. Claude Vauhillon heißt er, glaube ich. Ne?
Das ist geil, oder?
Claude, die Klöte. Er sieht aus wie Krusty, der Clown abgeschminkt. Und sieht echt, also wenn irgendwann jemals jemand einen VHS-Hochschulkurs mit How to Look Like a Sex Guru gegeben hat, dann er. Also wirklich, der sieht aus, als wenn er morgens noch ein totes Reh auf der Autobahn gerammelt hätte. Das ist schon erschreckender Shit, Reini. Aber weißt du, womit ich unseren Podcast noch lieber beenden würde?
Nein, lass mich bitte noch einen kurzen Absatz zum Glaubensbild der Realisten vorlesen. Bitte. Also es ist okay. Der grundlegende Glaubenssatz, wie sie glauben, dass die Menschheit und so entstanden ist. Die Realisten glauben, dass wissenschaftlich weit fortgeschrittene menschenähnliche Wesen, die Elohim, die man früher für Götter gehalten habe, für die Schöpfungsgeschichte verantwortlich waren. Die These wird als Präastronautik auch von Erich von Däniken vertreten. Die Schöpfung, so postuliert Reel, sei ein Produkt dieser Wesen, die durch überlegene Technik dazu in der Lage seien, Landschaften zu formen, Atmosphären zu schaffen und durch Klontechnologie Menschen zu schaffen. Jetzt kommen die letzten drei Sätze. Vor etwa 22.000 Jahren sei so die Erde geschaffen worden. Die Menschen sollen sich hiernach entwickelt haben, wobei gemäß der philosemitischen Einstellung Raels, die Juden das am besten gelungene menschliche Volk sind. Als ihr technischer Fortschritt den Elohim gefährlich wurde, der technische Fortschritt der Juden, vernichteten diese daraufhin mit Kernwaffen das Leben auf der Erde, mit Ausnahme von Noah, der sich um eine Zelle jeder Art, der sich mit einer Zelle jeder Art in seine Rakete retten konnte.
Das ist geil, oder? Rakete?
Ja, Rakete, Noahs Rakete. Aber hallo.
Aber warum? Der hat doch ein Schiff gehabt. Warum hat er jetzt eine Rakete?
Das war ein Raumschiff.
Ach so, ein Raum. Ach so, cool.
Alter, sind die kaputt.
Ey, das gefällt mir. Aber eigentlich gefällt mir das alles ganz gut.
Ja, Entschuldigung. Bitte, womit würdest du gerne...
Um die Sachen nochmal richtig zu heben. Die wundervolle Band Puddle of Mud, die man schon vor 15 Jahren hätte auflösen müssen.
Oh Gott.
Der Sänger hat irgendwie vor ein paar Jahren mit Meth angefangen und hat dann ein bisschen schlechtes Zeug geraucht. Die haben Nirvanas About a Girl gecovert. Und das hat mir gestern ein Freund geschickt. Ich habe es an dich weitergeleitet heute Nacht um 3, weil ich nicht pennen konnte. Oh Gott. Und du hast es dir gegeben.
Ja,
eigentlich muss man es als Video sehen, weil es die ganze Zeit aussieht, als wenn der Sänger scheißen würde. Und der Gitarrist, der neben ihm sitzt, muss die ganze Zeit lachen. Aber die haben About a Girl gecovert. Und ich finde es total okay, wenn du als Band einen anderen Song coverst und es geht halt nicht so gut und es läuft halt irgendwie nicht. Aber dann,
hört,
wenn du dann festgestellt hast,
ist, ne?
Wenn du festgestellt hast, das Cover ist nicht gut geworden, dann stellst du doch einfach nicht online. Und ich würde dich bitten, wärst du so lieb, als Abschluss dieser heutigen Folge einfach den Song About a Girl von Puddle of Mud, die Tonspur vom YouTube-Video, hier dran zu schneiden. Die könnt ihr euch mal geben. Es klingt die ganze Zeit, als hättet ihr eine Zucchini im Mund und würde versuchen zu scheißen. Es ist ganz schlimm. Niederfrend!
Das ist richtig, richtig schlimm. Also wirklich, richtig schlimm.
Als wenn Didi Haller vorne versucht hätte. Der war das Cover, das ist ganz schlimm. Das ist eines der schlimmsten Cover aller Zeiten, was aber in seiner Schlimmigkeit schon wieder schön ist.
Kann ich gerne hinten dran schneiden. Das ist,
bitte mach es hinten rein. Und glaub mir, wenn ihr die ersten 15 Sekunden, als die Gitarren einsetzen und der Sänger den ersten Satz singt, noch denkt, hey, es ist doch gar nicht so schlimm, wartet auf Satz 2.
Ich hab, ohne Scheiß, es ist mir jetzt geschickt, das habe ich auch gedacht, so, hey, warum schickt der mir About a Girl hier Quatsch.
About a Girl.
About a Girl von Puddle of Mud. Ne? So Puddle of Mud, die gibt's noch. Ne? So, konnte man sich das mal anhören. Ne?
Ja.
Dann, da habe ich so gedacht, so, okay, klick's mal an. Ne? Anklicken, dachte so, oh, klingt wie ein Cover von, naja, oh.
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 I need an easy friend.
Es ist schlimm.
Ja, es ist wirklich schlimm. Also, zum Abschluss dieser ernsten, lustigen und persönlichen Folge. Für euch der wundervolle Hit, geschrieben für Bleach, das erste Album von Nirvana, was viele leider nicht wissen, 1989 erschienen bei eins der besten Alben der Musikgeschichte. Immer, wenn ihr 15-, 16-, 17-Jährige seht, die mit Nirvana-Shirts von H&M rumlaufen, auf denen der Smiley drauf ist, geht einfach mal hin und fragt die, was ihr Lieblingssong von Bleach ist, um sie doof gucken zu lassen, weil man muss ja leider sagen, der Total Sellout von Nirvana ist nicht beendet. Es ist ganz schlimm, was mit dieser Band passiert ist. Wenn Kurt Cobain das Jahr 2020 erleben würde, wird er losgehen, sich nochmal im Gartenhäuschen erschießen. Das ist wirklich traurig. Bitte kauf keine H&M Nirvana Shirts. Mach das
doch,
einfach
das
nicht.
Genauso,
dieses Song ist zu schön gewesen.
Das ist doch mit dem ganzen anderen Kram genauso. Also hier Ramones und was weiß ich nicht. Ne?
Ramones bei H&M.
Ja, ist auch geil.
Aber ne? Das ist ein Thema für die nächste Folge. Das ist einfach so. Ja, aber bei den Ramones muss man sagen, dass zumindest die noch lebenden Rechteinhaber, mittlerweile sind sie ja, glaube ich, sind alle tot jetzt? Ich glaube schon. Also die, es war zumindest noch Mitglieder der Ramones, die Rechte an H&M verkauft haben. Bei Nirvana ist es ja so, dass Courtney Love das gemacht hat, die noch nie Anstand hatte. Ja, also das ist noch mal schlimmer, weißt du? Also erst deinen Ehemann umbringen lassen und dann seine Rechte an H&M verkaufen, alles nicht gut. Alles nicht gut.
Apropos,
Reini, darüber,
ja. ich muss da kurz noch eine
die
Geschichte.
Folge ist 2 Stunden lang.
Nein, 1:30. Aber es soll ja, wir hatten so viel so traurige Sachen und haben so viel Scheiße besprochen. Wir müssen noch was Gutes besprechen und zwar, das ist mittlerweile 5 Jahre her, aber es war eine großartige Aktion und zwar, das kann auch sein, dass es zu der Zeit angefangen hat mit diesen ganzen Band-Shirts bei H&M und so. Und H&M hat irgendwann mal, weil es halt cool war, weil es modisch, so Metal-Bands und so auf T-Shirts zu haben, hat H&M mal Metal-Bands rausgebracht mit Fantasie-Bands. Ne? Also die hatten so die Ästhetik von irgendwelchen Metal-Bands, also so von so Dark-Metal und so weiter, aber die Bands gab es gar nicht. Ne? Hat H&M rausgebracht. Dann ist ein Typ hingegangen und hat Seiten, also hat Bandseiten für diese Bands erstellt und, Moment, und hat daraus Hardcore-Nazi-Bands gemacht.
Das ist aber wiederum ganz lustig, oder?
Ja, es ist eine witzige Geschichte gewesen auf jeden Fall. Müsst ihr mal nachgoogeln. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Ich glaube irgendwie Modmors oder so, also so ganz, ganz schlimme Namen. Und der hat dann tatsächlich da so Nazi-Bands zu erfunden und die überall in alle möglichen Verzeichnisse eingetragen und so. Und das führte am Ende, glaube ich, sogar dazu, dass H&M das eingestellt hat komplett. Das ist eine sehr schöne Trollaktion.
Nun, das ist eine sehr schöne Trollaktion. Reini Bärchen.
Wir enden mit Puddle of Mud.
Leute, bleibt gesund, seelisch sowie körperlich, lasst es euch gut gehen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge Alliteration am Arsch und wir werden auch noch streamen. Und weißt du, worüber wir nicht geredet haben, Reini?
Was denn?
Was mir jetzt gerade einfällt. über meinen Twitter-Ban.
Oh ja, stimmt.
Das ganz kurz abschließen, wirklich, das muss ich kurz sagen. Also, ich kann nicht zu sehr in die Details gehen, aber...
Du kannst das nächste Mal lang erzählen und dieses Mal kurz, weil dann kannst du nächste Mal meckern, warum du nicht genug Follower hast.
Die super Kurzfassung ist, Twitter hat keinen Support. Es gibt keinen Support, es gibt niemanden, der die E-Mails, die ich denen geschrieben habe, lese. Das habe ich von jemandem, der früher mal dort gearbeitet hat, erfahren. Es gibt niemanden, der sich damit beschäftigt, dass ich mich dafür beschwere, dass ich jemanden kritisiert habe, der Vergewaltigung von Frauen gutheißt. Das heißt, es ist Twitter einfach beschissen scheißegal. Die haben irgendeinen Bot, der durchkämmt Seiten und löscht und also... Kurze Nummer, ich kriege meinen Account nicht zurück, weil es bei Twitter niemanden, aber auch niemanden gibt, der ansprechbar ist. Sollte irgendjemand von euch irgendjemanden bei Twitter kennen, seid so lieb, schreibt den mal, weil es gibt keinen Support, es gibt niemanden zu erreichen. Das heißt, ich eröffne mit der heutigen Folge einen neuen Twitter-Account namens Bielendorfer Official, auf dem ihr bitte, seid so lieb, so schnell wie möglich folgen solltet, weil ich würde mich doch sehr freuen, wenn ich am Ende der nächsten 4 Wochen die 15.000 Menschen, die mir vorher gefolgt sind, wieder zurück habe.
Ich werde, wenn ich es zeitlich schaffe, eine Homepage einrichten, wo ihr Wetten abgeben könnt und Geld einzahlen könnt, bei wie viel tausend Followern dieser Account dann wieder dauerhaft gesperrt wird.
Du blöder Wichser. Okay, danke, meine Lieben. Folgt Bielendorfer Official, hört Paddel auf dem Mann, lasst euch gut gehen.
Und kauft bei Dildo King.
So. Und kauft bei Dildo King, weil das macht gute Laune. Ja. Tschüss.
I don't, but you have a clue.